down, set, rank.
Mai 2024. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und ihr hört eine neue Folge Ranked. Wir ranken heute die Top 10 Wide Receiver der NFL. Bevor wir das tun, bevor wir da inhaltlich werden, noch ein ganz wichtiger Hinweis für euch. Ihr könnt uns ja hören, unter anderem auf RTL Plus. Natürlich aber auch überall da, wo es Podcasts gibt. Aber einmal im Monat gibt es eine exklusive RTL Plus Folge von uns. Und wir haben das Konzept, das Format ein bisschen geändert und werden jetzt einmal im Monat bei RTL Plus eure Fragen beantworten. Und da kam jetzt diese Woche am Dienstag die nächste Folge, das nächste Q&A, wie wir es jetzt genannt haben, raus.
Ja, völlig richtig. Nächste Q&A, wir haben, ich glaube, ein paar gute Themen. Wir hatten auf jeden Fall eine Diskussion darüber, ob es besser wäre, Jared Goff mit seinem aktuellen Vertrag zu nehmen oder Bo Nix mit seinem aktuellen Vertrag zu nehmen.
Wir haben tolle Frage, ganz, ganz tolle Frage.
Hat der Christoph sich richtig gefreut.
Ja.
Hat der Adrian sich auch vor allem richtig gefreut. Nein, wir haben über alles mögliche gesprochen. Wir haben über Teams gesprochen, die dieses Jahr so ein bisschen enttäuschen könnten vielleicht. Wir haben über den nächsten 50-Touchdown-Quarterback, wer das sein könnte, gesprochen. Wir haben über Receiver, die ihren Late Breakout ist vielleicht übertrieben, aber ihren etwas verspäteten Breakout dieses Jahr.
Doch, bei mir wäre es ja Jahr 5, glaube ich, bei dem, den ich genannt habe. Das ist schon late.
Das stimmt. Also, ich glaube, ein guter Mailback so für Ende Mai, so ein bisschen kleiner Off-Season-Mailback.
Hört gerne mal rein.
Q&A. Jetzt habe ich doch wieder Mailback gesagt.
Egal. Wir haben da ein kleines Rebranding vorgenommen, weil wir gemerkt haben, Q&A ist in Deutschland dann doch ein bisschen geläufiger tatsächlich. Also Q&A heißt das ab jetzt und ihr könnt es hören exklusiv bei RTL Plus. Komplett kostenlos natürlich, aber eben auf dieser Plattform. Hört da sehr, sehr gerne mal rein. Kommen wir zu unserer nächsten Ranked-Folge. Kommen wir zu den Wide Receivern. Und ich kann sie, wie die anderen oder das andere Mal auch, letzte Woche die Top 10 aus der vergangenen Saison, beziehungsweise aus dem vergangenen Jahr noch mal schnell durchgehen. Auf der 10, Jalen Waddle, auf der 9, Cooper Kupp, auf der 8, CeeDee Lamb, die 7, Terry McLaurin, auf der 6, Ja'Marr Chase, auf der 5, AJ Brown, auf der 4, Stephon Diggs, auf der 3, Devontae Adams, auf der 2, Tyreek Hill und auf der 1, Justin Jefferson. Bevor wir gleich gucken, wer jetzt da noch mit dabei ist oder vielleicht auch neu mit dabei ist, lass uns vielleicht mal über ein, zwei Namen sprechen, die wir letztes Jahr definitiv zu hoch gerankt haben. Und ihr werdet gleich einen Namen vermissen. Vielleicht können wir den jetzt schon mal kurz thematisieren, nämlich Stephon Diggs. Stephon Diggs hat es dieses Jahr nicht in unsere Top 10 geschafft, obwohl er letztes Jahr auf Platz 4 war.
Ja, also muss ich dazu sagen, in meine Top 10 hat er es geschafft, unsere Konsens nicht. Bei dir war er auf 11, bei mir auf 10.
Also Borderline halt. Aber er hat es dann unterm Strich im kombinierten Ranking nicht mit reingeschafft.
Genau. Letztes Jahr war ja auch, also er war unsere Konsens Nummer 4. Ich glaube, wir hatten sogar beide ihn auf 4 gerankt letztes Jahr. Und ein Thema war, dass er diese brutale Volume hatte, weil die Alternativen in Buffalo gefehlt haben. Und dann er aber trotzdem immer noch relativ effizient war, obwohl er viele Targets hatte, viele Catches. Und vergangene Saison hat er, was die rohen Zahlen angeht, sogar mehr Volume. Hat auch, ich glaube, ein Spiel mehr gemacht. Aber er war einfach nicht mehr dieser Fokus der Offense, obwohl er die Volume zwar noch hatte. Aber ich bin dann nochmal in seine Saison reingegangen. Und das waren viele leere Targets, viele schwierigere Targets. Catch-Rate ist auch runtergegangen. Der hatte deutlich weniger Yards pro gelaufene Route. Also er ist mehr Routes gelaufen, die keinen zählbaren Erfolg am Ende hatten auch. Und es war halt nicht der Effekt, dass jetzt mehr Waffen in die Offense kamen, weniger Fokus dann auf Diggs liegt und dann kommen die effizienteren Zahlen wieder, sondern das Gegenteil ist passiert. Und da war ich bei Diggs schon so, ist so ein bisschen die Frage, wir kommen nachher noch zu Devontae Adams, wo sich eine ähnliche Frage stellt. Alter, ist es jetzt so eine Phase, wo einfach, ne, jetzt fängt so langsam der Decline an? Oder war es einfach eine Situation, neuer Offensive Coordinator, der rückt ihn nicht mehr so in den Fokus, der Stephon Diggs hat vielleicht nicht mehr dann ganz so viel Bock am Ende gehabt, das kann ja durchaus auch sein. Und in Houston sieht es wieder anders aus. Aber ich fand ihn schwer zu ranken und bin da echt auch so gespannt drauf, wie das sowohl von der Rollenverteilung her, als auch dann von dem Faktor, wie hältst du alle zufrieden in Houston, funktioniert.
Ja, ich habe den auch hin und her geschoben, ehrlicherweise. Und da war es, glaube ich, bei mir auch vor allem die Projection, die einfach auch in so einem Ranking mit einfließt, was einfach auch ein Kriterium ist, ja, zu gucken, wie könnte das nächstes Jahr laufen, das vielleicht schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen vorauszuschauen einfach. Und da hatte ich dann auch eben meine Zweifel, dass er überhaupt auf die Volume kommt, um dann nochmal wieder in die Top 10 reinzukommen. Wenn der allerdings mit CJ Stroud eine überragende Saison spielt, dann ist sein Weg auch sehr leicht wieder zurück, weil er ist einfach einer der besten Route Runner der Liga und insgesamt, glaube ich, einer der kompletteren Receiver in der NFL, wenn er es dann konstant abrufen kann. Und dann natürlich auch, also gerade, was man häufig so unterschätzt, sind ja diese Tapetenwechsel, beziehungsweise dann, was heißt unterschätzt? Manchmal überschätzt man es auch, ne? Also, wie krass anders ein Spieler performen kann in einer neuen Offense mit einem neuen Quarterback. Das kann natürlich in beide Extreme gehen, aber wir haben es ja zum Beispiel, du hast Devonta Adams jetzt schon angesprochen, wenn wir nachher noch drüber sprechen, wie anders der dann plötzlich aussieht, wenn er eben nicht mehr bei den Packers ist. Und das sieht man immer wieder, es kann in beide Richtungen gehen und da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung es für das, Stephon Diggs geht.
Ja, ist, also ich meine, es ist ja auch ein Vertragsjahr für ihn, dadurch, dass sie den Vertrag nach dem Trade angepasst haben. Das heißt, er hat auf jeden Fall Interesse auch dran, ein persönliches Interesse dran, sich von seiner besten Seite zu zeigen in der kommenden Saison. Aber wie gesagt, das kann eben auch einfach eine Situation sein, in der der Target-Share völlig anders aussieht, in der seine Rolle vielleicht völlig anders aussieht, weil es gibt den Ex-Receiver mit Nico Collins, den sie übrigens auch gerade bezahlt haben. Er wird jetzt nicht direkt in diese Rolle schlüpfen. Ist er vielleicht ein bisschen mehr im Slot sogar in der Offense? Ist das gut für ihn? Ist das schlecht für ihn? Ich glaube, Diggs ist besser outside aufgehoben, er ist besser im vertikaleren Route-Tree. Sind viele Fragen. Also auf den ersten Blick sieht es natürlich toll aus in Houston, aber da sind schon ein paar Fragen, die wir dann erstmal realistisch erst ab Woche 1, glaube ich, dann so langsam beantworten können.
Also Stephon Diggs hat es knapp nicht geschafft in unsere Top 10. Wer es mit reingeschafft hat, ist mein Platz 8. Und mein Platz 8 ist tatsächlich auch direkt der Spieler, der einen Stern von mir bekommen hat. Und das ist unser gemeinsamer Platz 10, weil er bei dir nur auf 13 ist. DJ Moore. DJ Moore, ich sag es, also, wo fange ich da an? Du hast ihn ja bedeutend tiefer. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss hier einen guten, einen stichhaltigen Case vortragen, eine gute Argumentation liefern, warum ich ihn so hoch habe. Und dann noch mit Stern. Ich bin davon überzeugt, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, und ich werde es so lange sagen, bis DJ Moore bei euch allen ein Top-10-Receiver ist. DJ Moore ist einer der most underrated Receiver dieser Liga. Und wie underrated der ist, das sieht man ganz gut in dem Discord-Ranking, was unsere HörerInnen bei Discord gemacht haben. Das ist natürlich eine überschaubare Sample-Size für ein Konsens-Ranking. Aber da war DJ Moore am Ende auf Platz 25. Das ist sehr weit weg von Platz 8 oder Platz 13 oder in unserem Konsens zwischen uns beiden auf Platz 10. Und ich weiß, ich habe das mit dem, einer der most underrated Receiver der Liga, habe ich auch über Terry McLaurin gesagt, aber da will ich immer noch abwarten, bis ich den einmal mit einem vernünftigen Quarterback gesehen habe, bevor ich mich dafür entschuldige.
Ja.
Und das mit dem Quarterback kann man ja bei DJ Moore eigentlich auch sagen. DJ Moore war bei uns beiden letztes Jahr schon ein Top 15 Receiver. Und nach dieser Saison, die er gespielt hat, muss er in meinen Augen bedeutend höher sein. Und nicht nur zwei Plätze höher wie bei dir, weil du hattest ihn auf 15, jetzt auf 13. In jeder Statistik hat er seine Karrierebestleistung übertroffen. Targets, Catches, Yards, Yards pro Catch, Touchdowns, Yards nach dem Catch, Yards per Route Run, Drops, First Down, you name it. Wer bei DJ Moore diese Target-Maschine, diesen Volume-Possession-Receiver im Kopf hat, hat in meinen Augen absolut recht. 6 meiste First Downs, Platz 6 in Receiving Yards. Der Spieler, der mit Abstand die geringste Drop-Rate aller Top-Receiver hat. 2 Drops bei 132 Targets, die man ihm zuschreibt. Ich finde aber, was bei DJ Moore halt so ein bisschen untergeht, sind andere Sachen, an die man nicht unbedingt denkt. Der hat die 4meisten Deep Yards, also Pässe über 20 Yards. Der hat die 2meisten 30 Yard Plays oder mehr. Die 8meisten Yards nach dem Catch. Im Schnitt die 7meisten Yards nach dem Catch übrigens. Also das sind genauso viele wie Amon-Ra St. Brown, der da ganz weit oben ist, was jetzt nach dem Catch angeht, mehr als Jamar Chase, mehr als CeeDee Lamb, mehr als Brandon Ayuk, alles Receiver, wo man dieses nach dem Catch, diese Yards nach dem Catch eigentlich komplett mit verbindet. Bei DJ Moore habe ich das Gefühl, eher weniger. Oder, was man auch noch hinzufügen kann, ist, DJ Moore ist einer der besten Contested Catch Receiver der Liga. Es gibt ein paar Receiver, die prozentual mehr Contested Catch Situationen gewonnen haben dieses Jahr als DJ Moore. Der liegt da bei 53%. Das Problem an der Sache ist nur, keiner, der vor ihm liegt, hat in Summe überhaupt so viele Contested-Catch-Situationen gehabt wie DJ Moore. Cortland Sutton kommt da in die Nähe. Chris Godwin, übrigens finde ich das relativ erstaunlich, hat fast genauso viele Contested-Catches gehabt wie DJ Moore und eine deutlich bessere Quote unterm Strich. Und all das, was ich gerade jetzt aufgezählt habe, all diese Stats, hat DJ Moore mit Justin Fields und 6 Spiele Tyson Bagent erledigt. In einer der schlechtesten Passing-Offenses der Liga. Kein einziger der jetzt noch folgenden Receiver in unserem Ranking hat in einer nach EPA per Dropback schlechteren Offense gespielt als DJ Moore. Mhm. Der hat diese Offense sowas von Huckepack genommen. Der hat 40% der im Passspiel generierten Yards generiert. Zweimal generiert in einem Satz. 40% der im Passspiel generierten Yards gehen zumindest auf das Konto von DJ Moore. Der ist so underrated in der allgemeinen Wahrnehmung. Und ich kann es irgendwie verstehen, weil es vielleicht auch gerade in dieser Offense natürlich vielleicht nicht ganz so aufgefallen ist, weil er vielleicht auch nicht der allerspektakulärste Receiver ist. Aber ich finde, es gibt wenig Gründe, ihn außerhalb der Top 10 zu ranken.
Ich würde jetzt gerne, das war ein sehr schöner Case.
Da habe ich mir auch viel Mühe gegeben.
Ja, man merkt's. Ich würde gerne hier dir 10 Argumente sagen, warum du völlig daneben liegst. Aber so krass sehe ich es halt gar nicht. Für mich ist diese Gruppe 8, 9 bis 13 ungefähr, ist für mich unheimlich nah beieinander. Und der Punkt, um deinen ersten Punkt aufzugreifen, er müsste eigentlich noch viel höher sein. Im Vakuum stimme ich dir zu, aber dann haben wir eben Nico Collins, der seine mit Abstand beste Karrieresaison hatte. Wir haben Puka Nacur, der in die NFL gestürmt kam. Wir haben Brandon Ayuk, der seine mit Abstand beste Saison hatte. Also sind einfach ein paar andere Receiver, die ich letztes Jahr nicht vor DJ Moore gerankt hatte, die jetzt für mich dann eben entweder aus dem Nichts oder irgendwo außerhalb der Top 20 sogar hochgeklettert sind.
Okay, aber jetzt eben das kann ich verstehen. Aber gleichzeitig muss ja das, was DJ Moore die letzten Jahre in ähnlich schlechten Umständen, auch wenn es bei einem anderen Team war, gezeigt hat, ja irgendwo noch mit reinfließen und ihm angerechnet werden sozusagen. Zumindest mache ich das so.
Also, ich habe dann überlegt, also was sind Tiebreaker? Warum habe ich ihn nicht höher im Vergleich jetzt zu diesen anderen Receivern? Also wie gesagt, das ist dann für mich, unter anderem ist es Nico Collins, Mike Evans ist für mich auch noch in dieser Gruppe mit drin, ich sehr eng beieinander habe letztlich. Tiebreaker, ich habe ein paar Mal rausgeschrieben. Yards pro gelaufene Route, da war DJ Moore hinter Evans, hinter Waddle, hinter Ayuk, hinter Puka, hinter Collins. Yards nach dem Catch pro Reception, hinter Nico Collins, hinter Puka Nacur, hinter Jalen Waddle. Average Separation war er gut für einen Receiver, der ja auch viel vertikale Routes läuft, mit 2,7 Yards im Schnitt, aber hinter Stephon Diggs, hinter Puka Nacur, hinter Ayuk, hinter Collins. Er hat die 7 meisten Screen Catches aller Wide Receiver in der Regular Season gehabt, war aber, was diese High Volume Screen Receiver angeht, einer der ineffizientesten Receiver. Hat hier auch, wenn wir den Vergleich wieder suchen, da gibt es auch ein paar, die aus dieser Gruppe mit reinfallen, die besser waren mit diesen Targets. Diggs, Waddle, Collins unter anderem.
Ja.
Er hat Fields getragen, da bin ich voll bei dir, was das Passing-Game angeht. Er hat diese Offense getragen, was das Passing-Game angeht. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Offense jetzt mit 3, in Anführungszeichen, echten Waffen auf Wide Receiver aussieht. Was es dann für Moore bedeutet, weil ich schätze, er wird nicht nochmal diese Volume bekommen wie letztes Jahr. Das heißt, er wird wahrscheinlich nicht diese gleichen Total-Stats produzieren. Aber zumindest, ich könnte mir vorstellen, effizientere Stats dann vielleicht im Endeffekt. Und klar, wenn wir alle davon ausgehen, dass das Passing-Game, was den Quarterback angeht, besser wird, dann wird er wahrscheinlich auch bessere oder eine Möglichkeit haben, bessere Targets zu bekommen. Deswegen, du kriegst nicht wahnsinnig viel Gegenwind von mir. Ja, 13 bei mir, er hätte auch 11 oder 10 sein können.
Müssen.
Das ist für mich wahnsinnig, ist für mich wahnsinnig eng beieinander. Aber ehrlicherweise bin ich dann froh, dass ich ihn nicht höher gerankt habe, weil höher als 10 im Consensus-Ranking fände ich zu hoch für DJ Moore. Weil da, finde ich, sind einfach andere Receiver noch ein Ticken besser.
Damit kann ich leben. Nur ein Einwand noch zu den Receivern, mit denen du ihn gerade verglichen hast. Jalen Waddle, eine der absolut besten Offenses, auch Passing-Offenses der Liga letztes Jahr. Stephon Diggs, in einer der absolut besten Passing-Offenses der Liga, mit einem der besten Quarterbacks der Liga. Puka Nacur, einer richtig starken Offense unterwegs gewesen. das finde ich, unterscheidet sie halt in Sachen Umstände massiv
ja,
von dem,
was
ja. DJ Moore da ja, aber hantieren musste.
Die Offenses waren ja auch wegen diesen Spielern so gut. Also gerade bei den Rams haben wir da ja auch drüber gesprochen, wenn Puka nicht gekommen wäre.
Das stimmt.
Boah, weiß ich nicht, wie gut diese Offense gewesen wäre. Quarterback-Play ist natürlich ein total fairer Punkt. Da kann ich wenig argumentieren. Also selbst als jemand, der vielleicht den einen oder anderen Quarterback kritischer sieht aus dieser Gruppe, kann ich da nicht sagen, dass der Justin Fields war definitiv ein schlechterer Passer als diese Quarterbacks.
Also, hier können wir ja ganz konkret sagen. Matthew Stafford, Top 10 Quarterback. Josh Allen, Top 2 Quarterback. Tua, glaube ich, haben wir in der Top 15. Aber da kommen ja noch so Faktoren mit hinzu, wie da gibt es einen Tyreek Hill und da gibt es einen herausragenden Playcaller.
Richtig, genau. Ich glaube nur, das Gegenargument sozusagen zu deinem Punkt wäre ja, aber viele dieser Stats, die du aufgezählt hast am Anfang, hier persönliche Bestwerte und so weiter, waren ja auch Volume getrieben. Also er hat aus der Volume auch was Gutes gemacht, aber sie waren auch Volume getrieben. Und ich denke, diese brutale Volume, andersrum argumentiert, in dem Ausmaß hatte so auch wiederum kaum einer von den anderen.
Ja, fair enough. DJ Moore, Platz 10 in unserem Konsens-Ranking. Mein Stern. Und wir kommen von meinem Stern zu deinem Stern. Denn auf Platz 9 ist ein Spieler, der letztes Jahr auf Platz 10 lag, dieses Jahr also um einen Platz geklettert ist, was sich sehr passend anfühlt, finde ich, dieser eine Platz besser.
Ja.
Weil es war wieder ein starkes Jahr von ihm. Er stand wieder massiv im Schatten von Tyreek Hill und profitiert auch wieder oder weiterhin massiv von einer der am besten konzipierten Offenses der Liga. Die Rede ist natürlich von Jalen Waddle.
Ja, für uns beide Platz 9, Platz 9 im Konsens. Ich hatte ihn letztes Jahr, war er auf Platz 10 mit auch meinem Star. Jetzt bin ich bei fast dem exakt gleichen Ergebnis gelandet.
Da müssen wir eigentlich nochmal drüber sprechen, ob man zweimal in Folge den Stern an die gleiche Person geben darf.
Oder ob es dann sogar doppelt zählt.
Ja, ganz bestimmt nicht.
Nein, für mich war es, also ein Grund, warum ich ihm den Stern gegeben habe, war tatsächlich, weil ich für mich so empfunden habe, dass ich ihn eigentlich gerne höher ranken würde.
Ja.
Gleichzeitig aber eben dann es andere Receiver gab, Ayuk habe ich ja schon genannt, jetzt spoilere ich ein kleines bisschen, Amon-Ra St. Brown, die ich höher gerankt habe als Jalen Waddle, aber ich wollte, dass Waddle unbedingt in der Top 10 noch mit dabei ist. Das war so für mich ein Grund, warum ich ihn nochmal highlighten wollte. Mhm. Er wurde etwas weniger vertikal eingesetzt, das lag aber auch an der Offense insgesamt, die in Summe einfach ein bisschen weniger vertikal war. Ansonsten hast du einfach einen Receiver, der, finde ich, wahnsinnig viel kann. Slot, Outside, spielt da beides ungefähr, ne, also ähnliche Quote wie im Jahr davor. Ein Viertel grob im Slot, drei Viertel Outside. Yards nach dem Catch sind ein bisschen runtergegangen, aber waren immer noch sehr gut. Und dann eben, also bei ihm war es auch wirklich nochmal in die Spiele reinzugehen. Wie er sich bewegt, der Speed, klar, aber auch, was man alles damit machen kann. Der vertikale Route Tree natürlich, die ganzen Crosser, wo er mit Separation auch schnell Separation kreiert. Teilweise mit dem Speed, teilweise aber auch mit seinem Release und dann eben diese ganzen Gadget-Sachen, die du ja auch machen kannst und die Dolphins ja auch mit ihm machen. Jet Sweeps, Screens, mein Tyreek Hill kriegt den Großteil der Screens, aber die Waddle bekommt, sind auch oft gefährlich. Und ich finde, bei Waddle muss man das auch nochmal herausheben, weil man es, glaube ich, nicht unbedingt mit ihm verbindet. Der hat schon eine gewisse Toughness am Catchpoint.
Ja.
Also das fand ich jetzt gerade auch wieder auffällig, weil er ja auch viele Crosser und solche Routes über die Mitte läuft. Der hat echt einige taffe Catches da auch drin gehabt. Also ich mag ihn nach wie vor sehr und ich denke, dass der eher noch höher gehen wird, perspektivisch, spätestens wenn er Tyreek Hill als Nummer 1 ablöst in der Offense. Ich finde, er gehört aber trotzdem klar in die Top 10, weil er ist also für mich die beste Nummer 2 in der NFL.
Ja, und ich glaube, ich gucke gerade mal in meine Top 20. Da gibt es hinten raus noch eine Nummer 2. Aber so
genau,
eine starke Nummer.
Hinten raus auch noch welche, genau, aber kein in der Top 10.
Genau. Nee, das ist ja die gleiche Geschichte wie letztes Jahr, wo wir auch beide Dolphins Receiver in der Top 10 hatten. Und also mit Hill und Waddle. Und sie, finde ich, da auch beide reingehören. Beide, wie gesagt, profitieren halt einfach auch davon, dass es eine, sehr gut geschemte, sehr gut gecallte Offense ist, wo einfach auch häufig die Receiver so gut freigeschemt werden, dass es dann für sie vielleicht ein bisschen einfacher ist. Aber bei Jalen Waddle, ich meine, wir haben ihn beide auf dem gleichen Platz. Natürlich bekommst du da keinen Gegenwind von mir, aber auch nicht, was deinen Stern angeht, weil, ich will mich nicht wiederholen, aber ich mochte ihn schon vor dem Draft mehr als alle anderen Receiver, die in diesem Draft waren. Das war ein stark besetzter Draft.
Ja.
Jalen Waddle ist einer meiner absoluten Favorite-Spieler, aber es geht mir ähnlich wie dir. Es war schwierig, ihn noch höher zu setzen, weil dafür haben andere dann noch mehr in Summe einfach gezeigt. Aber auch hier kann ich nur bestätigen, der Eye-Test bei Jalen Waddle. Es macht einfach Spaß, dem zuzuschauen.
Ja.
Platz Nummer 8 ist ein Spieler, der bei mir nur in Anführungszeichen auf der 10 ist, bei dir sogar auf der 6. Und es ist ein Spieler, bei dem ich komplett zugebe, dass ich und ich glaube, wir beide ihn letztes Jahr so ein bisschen unterschätzt haben.
Mhm.
Und die Rede ist von Brandon Ayuk, San Francisco 49ers. Du hast ihn gerade schon angesprochen. Auf Platz 8 in unserem Ranking. Und ich finde es ganz seltsam, weil ich habe nochmal in unseren Chatverlauf geguckt, um auch zu gucken, wo hast du ihn gerankt, wo habe ich ihn gerankt. Wir haben ihn beide außerhalb der Top 20 gehabt letztes Jahr.
Ja.
Und das Seltsame kommt aber jetzt in dem Chatverlauf rund um diese Rankings, wo wir uns das hin und her geschickt haben und quasi schikaniert haben bezüglich des Ranking des anderen. Da habe ich geschrieben, Zitat, ich halte Ayuk für den im Vakuum besseren Receiver im Vergleich zu Samuel. Mhm. Also Deebo Samuel natürlich gemeint. Und trotzdem hatte ich ihn nicht mit dabei.
Ja. Was mich, Deebo hatten wir beide drin,
genau.
Aber Ayuk nicht.
Was ich seltsam finde.
Ja.
Also ich finde es jetzt schon einen Riesensprung und nach der Saison muss er, finde ich, in der Top 10 sein. Von außerhalb der Top 20 auf die 10, bei dir von außerhalb der Top 20 auf die 6 ist natürlich nochmal ein gutes Stück krasser.
Ja, also was letztes Jahr für mich auch so ein bisschen ein Punkt war, war auch so die Frage, welche sind die treibenden Kräfte in der Niners Offense? Und
gut, die Frage kann man immer noch stellen.
Kann man immer noch stellen. Und ich glaube, vor einem Jahr hätten wahrscheinlich die meisten Leute, und ich schätze wir beide auch an, offensichtlich so, wie wir es ranken, hätten wir es irgendwie so Kittel, McCaffrey, Deebo und dann Ayuk gerankt, glaube ich.
Letztes Jahr, ja.
Genau, also zum Ranking letztes Jahr.
Und wenn wir da muss man ja konsequenterweise sagen, da hätte ich Deebo über Ayuk gesetzt, auch wenn ich dann im Chatverlauf schreibe, für mich im Vakuum
der bessere Receiver,
aber als Playmaker hattest du Deebo eben vorher?
Irgendeine Kombination aus Kittel, Deebo, McCaffrey 1 bis 3.
Ja, genau.
Und Ayuk wäre die 4 gewesen.
Genau.
Genau, so meinte ich es.
Weil er halt der krassere Playmaker war, also Deebo Samuel jetzt.
Genau, und eben auch so vom Gefühl her, so dieses, okay, diese vielseitige Offense, was wollen die alles machen und wie bewegen und ne, wie ist schwer ausrechenbar, hat sich Deebo immer irgendwie wertvoller angefühlt für das, was sie offensiv machen wollen. Ich denke, wenn man es heute ranken würde, wie würdest du es ranken? Welche sind die wichtigsten Niners Playmaker? Wie würdest du die ranken?
Ich hätte Ayuk und McCaffrey auf Augenhöhe.
Ja, ich auch.
Dann Kittel, dann Samuel.
Ja, ich auch. Und deswegen, glaube ich, so kann man es so ein bisschen erklären. Und letztes Jahr war eigentlich schon sein Breakout-Jahr. Also deswegen ist es auch immer gut, dass du nochmal ansprichst. Ich meine, der hat letztes Jahr schon über 1100 Yards gehabt insgesamt. Insofern das ist jetzt kein Spieler, der plötzlich irgendwie aus dem Nichts kam. Und natürlich in guten Umständen und so weiter. Aber das wollte ich eben jetzt nochmal herausarbeiten, so ein bisschen, dass es für mich ganz klar so ist, dass Ayuk mittlerweile deutlich mehr Dinge für diese Offense auch öffnet als Deebo Samuel. Und wenn man dann noch so das Receiver-Skillset sich anguckt, Ayuk mit seinem Route-Running, mit seiner Explosivität, ist so viel vielseitiger. Der spielt 3/4 seiner Snaps ungefähr outside, ist da super stark, ist vertikal, einer der besten vertikalen Receiver in der NFL. Der braucht viel weniger designte Touches als jetzt Deebo beispielsweise.
Ja.
Für Ayuk musst du keine Matchups kreieren, sondern er kreiert Räume und Matchups für andere.
Ja.
Und dann, wenn man dann so ein bisschen in die Stats mal guckt, ist es halt schon extrem. Der war auf Platz 3 in Yards pro gelaufener Route, unter allen Receivern mit mindestens 75 Targets in der Regular Season.
Und mit einem Yards per Route-Wert, der über 3 ist, oder 3, ziemlich genau 3 waren es. Und ich habe ja schon mehrfach, wenn wir über diese Stat gesprochen haben, gesagt, dass jemand über 3 kommt, ist super selten. Das haben wir vor ein paar Jahren, wenn dann, regelmäßig von einem Julio Jones gesehen.
Genau.
Und dass du überhaupt einmal in einem Jahr darüber kommst, ist schon beachtlich. Und Brandon Ayuk hat genau das geschafft. Und ich finde, wenn man dann das noch aufteilt in Outside und im Slot, und ja, der hat eher Outside gespielt, aber wenn Brandon Ayuk im Slot gespielt hat, hat er einen Yards per Route-Wert von 3,5.
Ja, das ist ja wirklich, also in diesen Kategorien haben sich nur 3 Receiver bewegt, glaube ich. Das waren Ayuk, Hill und Collins letztes Jahr.
Ja.
Und was ich da eben auch nochmal bemerkenswert fand, wenn wir um dieses Yards per Route Run Thema rund zu machen, der war der einzige Receiver in der vergangenen Regular Season, der mehr als 2,4 Yards pro gelaufene Route hatte, während er gleichzeitig eine durchschnittliche Targettiefe von über 14 Yards hatte. Das ist sehr, sehr viel. Weil normalerweise eben, wenn du den Tyreek Hill zum Beispiel, habe ich ja gerade gesagt, kriegt den Großteil der Screens in Miami. Wenn du den Großteil der Screens bekommst in einer gut designten Offense, hast du wahrscheinlich schon mal einfach eine, das sind einfach, keine Ahnung, 30 Routes in Anführungszeichen pro Saison, die sehr einfach positive Yards kreieren.
Ist auch frech, dass das als Route gezählt wird, ne? Weil eigentlich ist es keine Route, die du läufst, egal was
am besten,
für ein Screen.
Am besten ist, wenn man sowas noch rausfiltert, klar. Ja. Aber dass Receiver mit so einer hohen Targettiefe, über 14 Yards, dass die da ganz oben mit auftauchen, das ist schon außergewöhnlich.
Ja.
Und also normalerweise, um es zu erklären kurz, normalerweise solche Receiver leben ja mehr von einzelnen Big Plays und haben weniger diesen Down-for-Down, diese Down-for-Down-Effizienz. Und Ayuk hat eben beides. Also ich habe mal Mike Evans als Vergleich genommen. Mike Evans immer noch 2,3 Yards pro gelaufene Route, also ein guter Schnitt für einen Receiver, der 15 Yards sogar durchschnittliche Targettiefe hatte. Also wirklich, also der klassische Ex-Receiver outside, vertikal, 1 gegen 1. Das ist ja Mike Evans Spiel. Ayuk hatte eben diese hohe Targettiefe im Schnitt, hat aber trotzdem 74% seiner Targets gefangen. Das sind 12 Prozentpunkte mehr, als Evans hatte in diesem Vergleich. Und da kommt eben die Vielseitigkeit ins Spiel. Also Ayuks Target Share letztes Jahr, ich habe es mal rausgeschrieben, waren 31% underneath, 47% intermediate, 21% deep. Also jetzt gerundete Zahlen, wenn jetzt bevor jetzt immer nachrechnet. Und wenn wir das mal mit Evans vergleichen, der hatte 38% underneath. Also das sind auch diese Slants und Hitches und so, kurze Ex-Receiver-Routes, die er eben läuft. Aber dann 27% tief, also deutlich mehr tief und deutlich weniger intermediate. Und deswegen hatte Ayuk quasi gleich viele Yards nach dem Catch pro Reception, wie zum Beispiel CeeDee Lamb, dessen durchschnittliche Targettiefe mehr als 4 Yards kürzer war. Und das ist, finde ich, dann schon, das ist schon bemerkenswert. Und dann reden wir über, auch was Production angeht, einen der besten Receiver in der NFL gegen Man-Coverage. Also wenn er nicht irgendwie frei gescreent wird, in der Zone sitzt zwischen zwei Verteidigern, sondern gegen Man-Coverage. Da war er einer der 4, 5 besten Receiver in der NFL letztes Jahr. Ja, für mich gehört er in diese, Platz 6 ist schon sein Ceiling aktuell. Ich hatte ihn auch mal eine Weile lang noch auf 7. Aber in diese 6-8 Gruppe gehört er für mich rein.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal erwähnt hast mit gegen Man-Coverage versus Zone-Coverage, weil es gibt einen Grund, warum er bei mir, ich hatte ihn nämlich zwischendurch höher im Laufe der Erstellung dieses Rankings und er ist dann noch ein paar Plätze gefallen und der Grund war tatsächlich der Eye-Test. Weil, als ich mir nochmal einiges von ihm angeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass er wirklich auffallend oft sehr, sehr offen seine Bälle fängt. Ja. Das muss nicht unbedingt immer was Schlechtes sein. Also es kann natürlich auch gerade bei Receivern der Fall sein, dass du einfach so ein guter Route-Runner bist und mit deinem Route-Running dir immer so viel Platz verschaffst, dass du immer wieder Mutterseelen alleine unterwegs bist. Aber mit dem Wissen, dass Kyle Shanahan diese Offense konzipiert hat, dass der die Plays called und mit dem Wissen, du hast jetzt gerade ihn gegen Man-Coverage angesprochen, er hat nur 19 seiner Catches waren gegen Man-Coverage, verglichen mit 46 gegen Zone, zumindest sind
was
das
aber
die so
grundsätzlich die nicht ungewöhnlich ist, weil einfach die meisten NFL-Defenses Zone-Coverage spielen.
Genau, aber
also
alle
Receiver sind grob in der, vom Verhältnis her, glaube ich, sind viele grob in der Richtung.
Ja, es gibt halt Leute wie CeeDee Lamb, wo es 47 Pässe sind. Oder wenn wir in prozentualen Werten sprechen wollen, Brandon Ayuk liegt bei 27% gegen Man-Coverage und Lamb ist bei 35 und DJ Moore bei 34, AJ Brown bei 36. Also er hat schon prozentual weniger als andere gegen Man-Coverage gespielt. Und das fällt halt schon auf. Wenn du dir, da könnt ihr euch auch irgendwie ein Highlight-Reel von der Saison von Brandon Ayuk angucken und achtet mal drauf, wie oft er einfach wirklich offen den Ball fangen kann und dann natürlich mit seiner Dynamik nach dem Catch noch ein bisschen mehr anrichten kann. Und deswegen ist er bei mir noch mal so ein Ticken, ein, zwei Plätze runtergerutscht, weil ich das Gefühl hatte, ja, das, was wir immer sagen mit, die Umstände sind halt sehr gut, das merkt man dann, wenn man sich das noch mal ganz explizit anguckt, dass du einfach nicht nur mit Kyle Shanahan einen hervorragenden Playcaller hast, sondern einfach auch noch 2, 3 andere absolute Elite-Waffen in dieser Offense, um die sich die Defense kümmern muss. Du kannst nicht einen wie Ayuk die ganze Zeit fokussieren und dann kommt es eben dazu, dass es für ihn vielleicht etwas einfacher ist, solche Stats dann auch aufzulegen, als jetzt beispielsweise in einer Offense wie, wir haben gerade über DJ Moore gesprochen, wir werden noch über Devontae Adams sprechen, weißt du, wo es so einen Playmaker gibt, so diesen einen, einen Top-Receiver oder Top-Playmaker. Das ist bei Brandon Ayuk eben nicht der Fall. Deswegen bei mir noch mal ein paar Plätze runtergerutscht.
Ja, also Argumentation finde ich komplett fair. Ich habe tatsächlich, es waren genau die zwei Receiver, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber zwischen Brandon Ayuk und Davante Adams waren so die zwei, wo ich lange hin und her überlegt habe, wie ich die ranken soll.
Ja, weil da sind wir doch noch mal ein bisschen auseinander.
Ja, da, genau, da sind wir noch ein bisschen auseinandergegangen. Aber ich finde, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Overcompensation vom letzten Jahr, dass wir Ayuk gar nicht dabei hatten. Wie gesagt, Platz 6 ist sein aktuelles Ceiling, ganz klar. Aber ich würde ihn eben nicht, ich würde ihn auch nicht tiefer und hatte ihn da auch nie tiefer als Platz 8. Also er ist immer zwischen 6 und 8 bei mir hin und her gegangen.
Ja, bei mir war es eher 8 und 10. Ja, 8 bis 10.
Also wäre diese 2 bis 3 Plätze auseinander.
Also, Brandon Ayuk auf Platz 8 in unserem Konsens-Ranking. Kommen wir zu Platz 7. Und Platz 7 ist Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions. Als Receiver-Typ, wie es St. Brown ist, also einer, der über 55% der Snaps im Slot unterwegs ist, der ja wirklich so ein richtig klassischer Kurzpass-Receiver ist, Possession-Receiver. Als so ein Receiver-Typ es so weit nach oben in einem Wide-Receiver-Ranking zu schaffen, das ist nicht einfach. Da musst du schon in dem, was du machst, sehr, sehr gut sein. Sehr, sehr gut. Weil es gibt nur wenige Top-Receiver, die prozentual noch mehr im Slot spielen als Amon-Ra St. Brown. Und vor allem musst du, um es in die Top 10 zu schaffen, ultra, ultra verlässlich sein. Und ultra verlässlich auch nicht nur die Bälle fangen. Amon-Ra St. Brown hatte eine 3,1 Drop-Quote bei sogenannten Catchable Targets, also fangbaren Pässen in der NFL. Das ist einer der absoluten Top-Werte. Inklusive Playoffs hat Amon-Ra St. Brown nur 2 Spiele, in denen er weniger als 5 Bälle gefangen hat. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht jeden einzelnen Receiver nochmal nachgeprüft, ob es irgendeinen gibt, der da mitgehen kann. Aber Amon-Ra St. Brown ist für mich die Perdinifizierung von Verlässlichkeit und Konstanz, was die Receiver-Position angeht. Und dann schaffst du es eben auch als nahezu reiner Slot-Receiver in der Top 10. Ich habe jetzt noch nicht gesagt, wo sie bei uns beiden liegen. Wir sind uns da ziemlich einig. Ich habe ihn auf Platz 7, du auf Platz 8. Er ist unser Platz 7 am Ende geworden.
Ja, ich würde sogar bei der Definition ein bisschen ansetzen. Also ich stimme dir zu, Amon-Ra ist der beste Slot-Receiver in der NFL aktuell. Je nachdem, da kommt der Zusatz, wie man CeeDee Lamb einordnet, weil St. Brown hat sich da mehr und mehr angenähert. Lamb war ja auch eine Zeit lang, also 80% im Slot, das hat sich auch ein bisschen geändert. Aber das hat bei mir hier auch eine Rolle gespielt, weil sich die Slot-Outside-Aufteilung bei ihm schon auch konstant weiter verschoben hat. In seiner Rookie-Saison 21% Outside bei Pass-Play-Snaps gespielt, 2022 waren es 39% und letztes Jahr 44%. Also er spielt immer mehr auch Outside. Er ist vielseitiger geworden. Er ist die First-Down-Maschine der Lions-Offense. Tough, physisch natürlich, gut nach dem Catch, sehr gut nach dem Catch. Unfassbar wichtig für die Offense. Und wenn der Split noch so gewesen wäre, dass er irgendwie 80% im Slot spielt, dann hätte ich es vielleicht, für mich wäre das ein Tiebreaker gewesen, um ihn eher auf 10 oder 11 zu setzen, statt auf 8. Mhm. Aber eben zu sehen, wie seine Rolle vielseitiger geworden ist. Und das ist jetzt kein Hard Fact, aber das ist einfach was vom wöchentlichen Anschauen der Spiele. Es gibt nicht viele Receiver in der NFL, bei denen ich sagen würde, dass sie der Motor ihrer Offense sind. Aber St. Brown ist einer davon. Und ich finde, das ist, auch wenn der 55-56% seiner Snaps im Slot spielt, das hat einfach Relevanz. Und wie gesagt, CeeDee Lamb kommt hier auch noch auf dieser Liste und er spielt genauso viel im Slot. Also da ist kein wahnsinnig großer Unterschied.
Na, es gibt ein paar andere Unterschiede, zu denen kommen wir dann.
Es gibt ein paar andere Unterschiede, genau.
CeeDee Lamb nochmal ein bisschen abheben, ja.
Auf jeden Fall, aber rein von dem Inside-Outside-Split bin ich bei St. Brown an dem Punkt, dass ich das jetzt nicht mehr wahnsinnig negativ gewichte.
Und du musst es halt auch schaffen, dann als jemand, der, was die durchschnittliche Target-Tiefe angeht, bei gerade mal 8 Yards liegt. Also wirklich kurze Pässe. Genau. Es gibt niemanden unter den Top-Receivern, die auch nur ansatzweise in Summe so viele Receiving-Yards gefangen haben wie Amon Ross St. Brown, die auch nur ansatzweise in der Nähe von 8 Yards sind, sondern die sind alle zweistellig eigentlich unterwegs und noch ein paar Yards mehr zum Teil. Du musst es aber trotzdem, was ich sagen will, ist, du musst es schaffen, mit so einer geringen durchschnittlichen Targettiefe auf 1515 Receiving Yards in der Regular Season zu kommen, weil du halt einfach 119 Mal den Ball gefangen hast, 158 Targets. Wie gesagt, du musst als dieser Volume-Possession-Receiver ultra verlässlich sein und Amon Ross St. Brown ist das halt.
Und Production nach dem Catch.
Also ja, das ist auch, ein ganz wichtiger absolut.
Punkt. Gerade mit Jared Goff als Quarterback. Wir wollen jetzt jede Woche auf Jared Goff rumhacken, aber Jared Goff ist halt schon ein Quarterback, wo das wichtig ist, dass du Playmaker hast, die Plays nach dem Catch machen können, die produktiv, konstant produktiv nach dem Catch sind. Und die Offense ist ja auch darauf ausgelegt. Ich meine, wer sind die drei Top-Playmaker in Detroit? Im Passspiel ist der Slot-Receiver, der Tight End und der Running Back. Ja. Also die Offense ist ja schon auch darauf ausgelegt, wir spielen den Ball kurz, wir werfen den Ball kurz und wir kreieren Yards nach dem Catch.
Weil Jameson Williams noch nicht lange genug mit auf dem Feld stand.
Oder noch nicht gut genug, aber das wird sich ja vielleicht bald ändern.
Das besprechen wir dann im Ranking 2025, wenn Jameson Williams völlig überraschend aus dem Nichts in der Top 10 landet. Hast du noch was zu Amon Ross St. Brown? Ich finde, wir haben ihn genug gewürdigt und ich finde auch, es ist halt schon, also es ist halt immer eine Frage von Value in meinen Augen, weil ich glaube, viele, die jetzt auch vielleicht neu mit zur NFL dazukommen und sehen, wie oft dieser Mann den Ball fängt und wie viele Yards er macht und die gucken auf die Stats und sagen, ja gut, das ist ja ein Top-3-Receiver in der NFL, aber es ist halt nochmal ein Unterschied, in meinen Augen, ein großer Unterschied, ob du ein Receiver bist, der halt viele dieser kurzen Targets bekommt und danach viel macht, oder ob du halt viele tiefe Bälle fängst, vertikal bist. Ja. Weil wir sagen es immer wieder, vertikale Receiver, die eine höhere durchschnittliche Targettiefe haben und dann natürlich auch entsprechend Production, weil du kannst auch 100 Mal tief angeworfen werden, Marquez Valdes-Scantling, watching you, kannst auch 100 Mal tief angeworfen werden, aber wenn du da keine Production draus generierst, bringt dir das alles nichts. Was ich aber sagen will ist, jemand, der halt einfach mehr tiefere Bälle fängt, hat einen größeren Value für diese Offense, weil es ja automatisch quasi mehr Value dieser ganzen Offense bringt. Oder um es runterzubrechen, hart gesagt, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, aber habe ich vorhin drüber nachgedacht, Prime DeSean Jackson ist ein wertvollerer Receiver als Prime Julian Edelman.
Oh, puh.
Es war einfach aus dem Bauch heraus.
Das weiß ich nicht, ob ich da mitgehen kann.
Ich weiß auch nicht, ob ich dahinter stehe, bin ich ganz ehrlich. vielleicht sind das auch die falschen Beispiele. Vielleicht, Julian Edelman ist halt einer der besten Slot-Receiver aller Zeiten. Vielleicht ist das ein bisschen zu hoch gegriffen im Vergleich zu DeSean Watson. Ja, den will ich auch gerne mal als Deep Receiver sehen. DeSean Jackson. Okay, dann nennen wir einen richtig guten, aber eben auf diese Slot-Rolle auf kurz per Spiel limitierten Receiver.
Tyler Boyd. Wäre ja so das klassische Beispiel der letzten Jahre.
Also der hält ja nicht mit Prime DeSean Jackson mit, egal wo der die Bälle fängt.
Nee, gut, der musste, also sagen wir Tyler Boyd versus irgendwie, wer ist ein guter Speed-Receiver die letzten Jahre gewesen, der vielleicht nicht ganz oben in der Hackordnung mitspielt, so einen musst du dann daneben setzen.
Marquez Valdes-Scantling.
Ja, dann nehme ich Tyler Boyd, glaube ich.
Aber ihr wisst, was ich meine. Also einen
ich würd's ein
oder anders formulieren, wir können es ja ohne Namen machen. Ja. Ein Elite Deep Threat ist in meinen Augen um ein Vielfaches wertvoller als ein Elite Possession Receiver. Man kann es nicht verallgemeinern, weil es kommt immer noch auf die Offense an. Und Amon Ross, worauf ich hinaus will, ist eigentlich nur, der Spielertyp, wie es Amon Ross St. Brown ist, hat halt ein niedrigeres Ceiling für so ein Ranking, wo alle Wide Receiver mit eingenommen sind, als ein Outside Receiver.
Das ist, glaube ich, der Punkt.
Genau.
Also, so finde ich es, glaube ich, besser.
Langer Weg, bis wir das auf den Punkt bekommen haben.
Bei der anderen Argumentation kannst du zu viele Cases auch dagegen machen. Also du kannst ja auch was
zu
sagen,
ein Receiver,
der dir irgendwie, was weiß ich, 60, 70 First Downs oder sowas fängt, das hat ja auch ein Value, ne? Wenn der halt permanent Drives am Leben hält. Und gerade St. Brown ist ja ein Monster bei Third Down, auch letztes Jahr gewesen. Also das ist ja wirklich einer, der konstant da auch gewinnt.
Aber ich finde schon, dass das auch mit da reinspielt, weil du musst ja genau das dann auch liefern, um es halt bis auf Platz 7 oder vielleicht dann noch ein, zwei Plätze höher zu schaffen, mhm, in so einem Ranking. Da musst du ja, ja diese Waffe sein, die halt Drives am Leben hält, wie du gesagt hast, genau, bei Third Down halt ein zuverlässiges Target sein, der keinen Pass fallen lässt, übertrieben gesagt. Das musst du ja alles sein, um überhaupt in diese, mhm, Region zu kommen.
Genau, und ich finde die, was Outside Receiver angeht, finde ich, der Punkt da ist noch, Receiver, die eben konstante Bedrohung outside und auch vertikal sind, in meinen Augen diktieren einfach noch mehr Coverages, ja, als Slot Receiver, als sehr, sehr gute, ja, Slot Receiver. Und das ist, finde ich, noch ein Faktor, der dann nicht im Statsheet auftaucht am, mhm, Ende, aber trotzdem gerade, also wenn wir an die Offenses denken, welche Offenses besonders irgendwie prägend sind, da ist eben, in der Regel ist da eigentlich ein Receiver dabei, der genau diese Rolle halt hat, der so ein, mhm, Dreh- und Angelpunkt, ob es dann der klassische Ex-Receiver ist, wie jetzt ein Mike Evans zum Beispiel, oder ob es ein Tyreek Hill ist, der ja auch einiges im Slot macht, aber eben einzigartig in seiner Art und Weise ist, wie er spielt. Oder, was ja mein Case jetzt quasi war und dann noch mehr in der Prognose ist, was Brandon Ayuk jetzt für die Niners-Offense, mhm, mittlerweile für eine Bedeutung hat.
Auf Platz 7, Amon-Ra St. Brown. Jetzt kommen wir zu den Top 6. Und ich fand, zumindest für mich war es so, du gehst nicht 100% mit, weil du hast noch einen anderen Spieler in der Top 6 gehabt als ich. Mhm. Aber für mich war die Top 6 relativ gefestigt, relativ klar. Danach gibt es für mich einen kleinen Tierbreak. Und es ist auch nur ein Spieler im Vergleich zum Konsens-Ranking letztes Jahr, ein Spieler, der rausgefallen ist, Stephon Diggs, über den haben wir schon gesprochen, und dafür ist einer neu mit dabei, der geklettert ist. Ansonsten sind das die, also 5 von 6 Receiver sind mit dabei, die letztes Jahr auch unter den Top 6 waren. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf Platz 6 ist ein Spieler, da habe ich mir gedacht, ja, der muss so hoch. Der muss so hoch. Der hatte zwar eine schwache Saison, die mit Abstand schwächste seiner Karriere wahrscheinlich.
Ja, ja.
Und er muss so hoch, obwohl er 31 ist, weil die Umstände so furchtbar waren. Aber er ist halt gefallen, von Platz 3 auf Platz 6. Und das ist Devontae Adams. Mein Platz 6, dein Platz 7.
Ja. Das ist der Spieler, den ich gerade gemeint habe. Also ich hatte es ja gerade gesagt, die Platzierung, die ich gerade gemeint habe, zwischen Adams und Ayuk eben. 6 und 7 habe ich da hin und her geschoben. Das wäre dann sonst meine 6 gewesen, aber nicht mit der gleichen Überzeugung, wie du es gerade gesagt hast. Sondern ich war ehrlicherweise ein bisschen froh, als ich dann dein Ranking gesehen habe. Weil ich, als ich meins dann fertig hatte, dachte so, bin ich jetzt zu hart? Bin jetzt zu kritisch, gewichte die letzte Saison zu sehr. Aber ich finde, es gibt eben schon Faktoren, wo man sagen kann, okay, ein bisschen muss man ihn downgraden.
Na, ich finde, es ist ja ganz einfach zu argumentieren. Also in der Theorie ist das für mich weiterhin einer der absolut besten und komplettesten Receiver der Liga. Was ich mich nur frage, ist, wie oft werden wir das in der Realität dann auch noch zu sehen bekommen? Also, weil letztes Jahr waren die Umstände bei den Raiders nicht gut und da war er dann letztendlich faktisch kein Top-5-Receiver aufs Jahr gesehen. Aber was ist, wenn wir das halt nochmal erleben? Weil die Umstände werden sehr wahrscheinlich nicht viel besser. Mal schauen, vielleicht zumindest strukturell ein bisschen, vielleicht, keine Ahnung, insgesamt besser funktionierende Offense, aber Quarterback-Play ist jetzt nicht das Riesen-Upgrade beispielsweise. Wie viel besser werden die Umstände? Wie viel produktiver wird Devontae Adams wieder sein? Ich meine, wie mies wären die Raiders ohne ihn gewesen, ist auch noch eine Frage, weil ich glaube, außer, außer DJ Moore, und wir kommen später noch zu einem Spieler, wo ich es auch ähnlich sehe, außer DJ Moore und dem Spieler X hatte, glaube ich, niemand sein Team so sehr im Rucksack wie Devontae Adams, die Raiders, 33% der Team-Targets beispielsweise. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob die Umstände besser werden und ob dann Devontae Adams wieder produktiver wird, weil du kannst ja dann, wir haben ja schon bei den Quarterbacks drüber gesprochen, du kannst ja nicht immer nur theoretisch sagen, ja vom Talent her, und das Alter hast du auch schon angesprochen, wer weiß, ob wir halt Devontae Adams nochmal nach einer Saison als Top-5-Receiver bezeichnen, und das, finde ich, fließt da auch mit rein, weswegen ich es auch gerechtfertigt finde, ihn auf jeden Fall 3 Plätze fallen zu lassen.
Ja, ich habe sogar ein bisschen mehr noch gelöst betrachtet, weil wir versuchen ja schon, den Receiver individuell mehr zu bewerten, und dann für die Umstände kann er ja in dem Sinne nichts, also außer, dass er den Trade zu den Raiders wollte, aber sonst kann er nichts für die Umstände.
Genau, du musst es aber mit einfließen lassen, und ja, wahrscheinlich kannst du auch individuellen Case finden, warum er nicht mehr der Top 3 oder nicht mehr auf Platz 3 sein sollte.
Genau, also er ist für mich was tatsächlich Projection-heavy in dem Fall. Weil er ist jetzt 31, er wird 32 im Laufe der kommenden Saison. Das heißt, das Alter geht jetzt einfach in diese Richtung. Es gibt aber nicht wahnsinnig viele Receiver, die so mit 32, 33 dann noch echt produktiv waren. Beziehungsweise man sieht dann in der Regel häufig einen klaren Drop an irgendeinem Punkt.
Ja.
Letztes Jahr war das erste Mal für ihn seit 2015 mit weniger als 11,5 Yards pro Catch. Das erste Mal seit 2019 mit unter 1300 Receiving Yards. Das erste Mal seit 2019, dass er nicht zweistellige Touchdowns hatte. Das erste Mal seit 2017, dass er unter 2 Yards pro gelaufener Route hatte. Und das erste Mal seit 2015, dass er unter 4 Yards nach dem Catch pro Reception hatte. Er ist immer noch ein guter Route Runner, ein sehr guter. Er hat immer noch ein Elite Release.
Ja.
Man muss das ja auch noch mal irgendwie hervorheben. 1144 Yards und 8 Touchdowns mit dem, was die Raiders auf Quarterback hatten, ist für sich auch schon echt eine Leistung. Und es kann ja sein, ne, dass mit Minshew das noch mal besser aussieht, wenn das so eine Baker Mayfield-Mike Evans-Nummer wird und Minshew einfach 160 Mal den Ball Richtung Davante Adams wirft. Ja. Kann natürlich auch sein. Was mir aufgefallen ist, auch noch mal, um was Positives hier zu sagen, war, wie unfassbar gut er darin ist, ungenaue Pässe zu retten. Und davon gab es echt einige. Er ist immer noch ein ganz klarer Nummer 1 Receiver. Er ist immer noch auf einem sehr, sehr, sehr guten Level. Vielleicht sehen wir jetzt gerade das Ende seiner Dominanz als Elite Top 3, Top 4, Top 5 Receiver. Mhm. Und eben mehr so den Übergang zu einem Top 7, Top 8 Receiver.
Die Larry Fitzgerald Entwicklung.
Ja, so ein bisschen. Für mich waren letztlich die Top 5 zu klar. Ja. Und dann bin ich eben bei Ayuk ans Ceiling gegangen. Deswegen habe ich Ayuk auf 6 gesetzt und Adams auf 7. Niedriger als 7 hatte ich Adams nie, zu keinem Zeitpunkt, als ich dieses Ranking gemacht habe. Aber ehrlicherweise ist die Top 5 zu stark. Und da, finde ich, ist Adams doch ein bisschen auf dem absteigenden Ast.
Ja, da gehe ich mit. Ich würde, glaube ich, noch ihn mit in das Tier mit reinpacken. Dafür habe ich zu viel in den letzten Jahren von Davante Adams auf Elite-Level gesehen. Du hast die geretteten Targets angesprochen. Gleichzeitig hat Davante Adams, wurden ihm 9 Drops zugesprochen.
Ja, ich würde die gerne mal alle zusammengeschnitten sehen. Man weiß immer nicht genau, welche Drops dann wirklich die angerechneten Drops waren, weil das Quarterback-Play so schlecht war und die Pässe so oft so ungenau, dass ich würde gerne mal sehen, wie viele Drops ich von den 9 ich ihm angerechnet hätte als Drop, weil ich könnte mir vorstellen, dass es weniger sind.
Ja, hat nur Puka Nacua mehr in dieser Statistik. Deutlich mehr, muss man dazu sagen. Es wird, glaube ich, es fällt immer so ein bisschen unter bei dieser herausragenden Saison, dass der einfach 13 Drops hatte, Puka Nacua. Ja. Davante Adams und Tyreek Hill dahinter mit 9. Ja, gleichzeitig muss man halt aber dann, also du hast gesagt, die Umstände vielleicht, ja, da kann er nichts für. Das stimmt natürlich auch, aber ich glaube, dass deine Projection, oder würde ich jetzt einfach mal dir unterstellen, dass deine Projection anders aussehen würde, wenn er in einer der besten Offenses der Liga spielen würde.
Kann durchaus sein, ja. Also vielleicht würden wir ihn dann auch hier anders nochmal ranken.
Wahrscheinlich.
Kann auch sein.
Naja, oder, also, nee, nur mal jetzt auf nächste Saison geguckt. Also wenn, die letzte Saison ist so passiert, wie sie war, die Umstände waren nicht doll, und die holen sich jetzt einen Kirk Cousins beispielsweise, die Raiders, und investieren ihre Offensive Line und keine Ahnung was. Wo wir drauf gucken und sagen, boah, die Raiders-Umstände sind so viel besser geworden.
Das wäre für mich wahrscheinlich der Tiebreaker gewesen, um ihn dann auf 6 statt 7 zu
machen. Okay.
Schätze ich, ja.
Okay. Der hatte 2 Spiele, wo er nur einen einzigen Ball gefangen hat für 4 und 11 Yards. Nicht allein seine Schuld, aber in den beiden Spielen hat er 6 Targets gesehen. Wie genau die waren, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber
Das war schon wild teilweise. Das war, glaube ich, so die erste oder zweite Notiz, die am Ende auf meinem Zettel stand, als ich Adams nochmal angeguckt hatte, war einfach, wie viele unfassbar ungenaue Pässe er bekommen hat und wie viele er gerettet hat.
Wir kommen zu den Top 5 Spielern, zu den Top 5 Wide Receivern der NFL. Und auf Platz 5, da sind wir wirklich uns, wir sind uns generell sehr einig, was die Top 5 angeht. Ja, die Top 5,
da gibt es nicht viel Kontroverse, ehrlicherweise.
Um genau zu sein, gar keine. Wir haben sie exakt gleich, die 5 Plätze. Das ist auch ungewöhnlich. Auf Platz 5, Ja'Marr Chase. Bei uns beiden auf Platz 5. Das ist ein Spieler, der bei mir 2 Plätze geklettert ist im Vergleich zum Vorjahr. Wo ich aber ganz bewusst sage und das unterstreichen möchte, ich persönlich sehe ihn überhaupt nicht anders als letztes Jahr. Mhm. Es sind nur andere halt gefallen. wo ich jetzt negativer bin. Und dadurch ist er geklettert. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir über Most Exciting Spieler to Watch gesprochen haben.
In der Draft-Review 3 Jahre später.
Ah ja.
Folge.
Da hast du Ja'Marr Chase erwähnt, richtig?
Ja, genau.
Und ich habe ihn mir jetzt noch mal angeschaut und ganz bewusst auf die Aussage von dir geachtet sozusagen. Oder dass, ob mir irgendwas entgangen ist im Laufe der Saison. Und ich gehe da einfach nicht mit. Also für mich ist das ist auch eine Frage der Rolle, die er jetzt seit 2 Jahren hat bei den Bengals, die anders ist als im Rookie-Jahr. Aber ich bin der Meinung, dieser Mann lebt hauptsächlich von seiner Rookie-Saison. Weil letztendlich ist er halt Kurzpass-Receiver Plus. Kurzpass-Receiver 2.0. Nur Amon-Ra St. Brown hat in unserer Top 10 im Schnitt kürzere Targets bekommen als Ja'Marr Chase.
Ja.
Es gibt
Ich
habe noch ein paar mehr Zahlen, aber
Ich hatte ihn letztes Jahr hat er ja diesen Switch dann gemacht gehabt, also 2022 von hier vertikaler Go-Ball-Receiver zu eben deutlich mehr underneath, weil die ganze Offense sich verändert hat. Und da hatte ich so einen ähnlichen Namen. Ich glaube, ich hatte ihn irgendwie Luxus-Possession-Receiver, irgendwie sowas genannt.
Ja, passt auf.
Und das ist ja eben so die spannende Frage. Ich meine, glaubst du, dass er das nicht mehr kann? Weil ich glaube einfach, das ist das, was die Offense halt von ihm braucht im Moment. Und
ja, aber
deswegen finde ich so ein bisschen schwierig, wie viel man ihm davon abzieht. Weil wenn er irgendwie die Gelegenheit hat, tief zu gehen und sie mal irgendwie vertikal attackieren können, dann sind die Plays ja immer noch da. Es ist ja nicht so, dass er dann jetzt nicht mehr den Speed hat, irgendwie um vertikal zu gehen oder so.
Das stimmt, aber es ist ja eine ähnliche Frage, die wir auch bei vielen anderen Spielern jetzt hatten, mit Theorie und Realität. Ja, vielleicht kann er das immer noch genauso gut wie im Rookie-Jahr, aber was ich nicht sehe, kann ich halt schlecht bewerten. Oder?
Also ist fair, aber ich finde, also wenn wir einfach nur gucken, was er letztes Jahr tief gemacht hat.
Ja.
11, also waren 21 tiefe Targets, was einfach schon sau wenig ist.
Also mit tief meinst du über 20 Yards?
Über 20 Yards, genau, über 20 Air Yards tief. 11 Catches, also über 50%, also Catchquote. Über 400 Yards, der hatte 37,4 Yards pro tiefem Catch und 4 Touchdowns und eine quasi perfekte, wenn wir jetzt mal noch eine andere Bewertung reinfließen lassen, eine quasi perfekte Deep Receiving Grade bei PFF. Ich sehe deinen Punkt total. Ich würde es auch begrüßen, wenn wir wieder, als wir dieser Top-Offenses wieder mehr Vertikalität reinkriegen würden. Aber ich tue mich schwer damit, da Chase, und bei mir ist ja unverändert, ich hatte letztes Jahr auf 5, ich habe dieses Jahr auf 5. Ich tue mich schwer damit, Chase dafür zu sehr zu kritisieren, weil ich glaube, ehrlich gesagt, eben einfach so ein bisschen wie das bei Waddle teilweise der Fall war, der ja auch der früh in seiner Karriere fast nur Slants gefangen hat und die ganze Zeit irgendwelche kurzen Pässe, weil das eben das war, was die Offense in dem Moment von ihm gebraucht hat. Und dann hat sich eben sein Spiel verändert. So, CeeDee Lamb ist auch so ein Kandidat, der hat eben viel mehr kurze Pässe und jetzt hat sich sein Spiel verändert, weil die Offense eben auch andere Sachen von ihm verlangt. Ein Stück weit hast du natürlich einen Punkt, wenn also andere Receiver dir vielleicht doppelt so viele tiefe Bälle gefangen haben, ist dann irgendwie eine andere Geschichte. Aber in meinen Augen ist Chase immer noch ein sehr kompletter Receiver, der eben beide Rollen kann.
Ja.
Und je nachdem, was die Offense von ihm verlangt, diese Rolle gut ausfüllt. Sehr gut ausfüllt.
Gleichzeitig hatte er bei der doch geringen Anzahl an tiefen Targets 7 Contested-Catch-Situationen, in denen er nur 2 gewonnen hat. Insgesamt hat er da auch nicht die allerbeste Quote. Das Ding ist, ich stimme dir ja grundsätzlich zu, muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn der diese Rookie-Saison nicht gehabt hätte, wo wir das gesehen hätten, zu was er in der Lage ist, wäre er bei mir überhaupt nicht in der Diskussion für Platz 5. Und ich meine, ich habe ihn ja als Top 5 Receiver der NFL. Deswegen, also, wenn wir nur diese 2 Jahre hätten, dann wird er mit dieser Rolle überhaupt keine Rolle spielen für Platz 5, weil dann sehen wir zwar diese paar langen Bälle, wo er sehr, sehr gut ist, aber dann könnte man sagen, ja gut, begrenzte Sample Size. Mit dem Wissen aus der Rookie-Saison gebe ich ja ihm immer noch den Credit sozusagen dafür. Deswegen habe ich ihn ja auch noch immer auf Platz 5. Es gibt 9 Receiver in der NFL mit über 89 Targets, die diese Saison und die letzte Saison einen besseren Yards per Route Run Wert hatten als Ja'Marr Chase. Das sind die 4, die jetzt noch kommen, Platz 1 bis 4, plus Jalen Waddle, Keenan Allen, Murray Cooper, Chris Olave und St. Brown. Meine Frage ist, die ich halt stelle, wie viel höher dürfte man Chase überhaupt ranken dann im Vergleich? Und wie gesagt, ich glaube, dass der noch sehr von dieser brutalen Rookie-Saison zehrt sozusagen oder lebt. Der hatte vielleicht letztes Jahr nicht die besten Umstände in Sachen Quarterback-Play mit einem angeschlagenen Burrow und dann einem verletzten Burrow. Aber für mich steht der massiv unter Beobachtung, was die kommende Saison angeht. Weil dann haben wir, wenn das sich jetzt nicht ändert und er jetzt 3 Jahre lang dieser, wie hast du gesagt, Possession-Plus-Receiver, Luxus-Possession-Receiver ist, dann, ja, dann glaube ich, kommen andere, könnten andere das Potenzial haben, dran vorbeizuziehen.
Ich finde sein Skillset dafür zu gut. Ich glaube, du bist ein bisschen zu hart mit ihm. Ich finde sein
Skillset. Ich habe ihn auf dem gleichen Platz wie du. Ich bin nur kritisch, was die Zukunft angeht.
Genau, ich glaube, dein Pfeil geht eher runter. Mein Pfeil geht eher gleich oder hoch. Zwei Zahlen mal, die ich noch dazu habe, weil du die Rookie-Saison angesprochen hast. In seiner ersten Regular Season 2021 hat er 4 tiefe Bälle mehr gefangen als letztes Jahr.
Krass, Intermediate, das wird ganz anders.
Ja, genau, ich weiß, die Warnung ist ganz anders, weil er halt diese dominanten Spiele mehr hatte.
Wie waren seine Contested-Catch-Situationen? Weil da habe ich das Gefühl, da war er unstoppable. Kann das sein?
Mache ich dich traurig. 4 von 15 in seiner Rookie-Saison bei tiefen Pässen.
Fraud.
Also er war, und dann vor allem, weil eben seine Rolle hat sich verändert, ne? Er spielt mehr andere Bereiche des Feldes. Intermediate, wo ich ja oft sage, so für mich Money Down, Money oder Money Distance, besser gesagt, in der NFL, da musst du eigentlich als Quarterback, als Receiver gut sein. Da kommt die konstante Big Play Production noch eher, viel eher her als von diesen tiefen Bomben, also diese 10 bis 19 Yard Range. Letztes Jahr 22 Bälle in dieser Distanz gefangen für 352 Yards. Das ist halt, also das ist jetzt nichts, wo man sagt, herausragend, aber es sind mehr Catches und quasi vergleichbare Yards wie in seiner Rookie-Saison.
Das heißt, weißt du, was der Unterschied ist? 8 Touchdowns bei Pässen über 20 Yards in seiner Rookie-Saison. Danach 2 und letztes Jahr 4. Das ist halt das, was hängen wird. 8 Touchdowns bei tiefen Bällen.
Und er hat halt so ein paar Spiele, wo er 3 tiefe Catches und 2 Touchdowns hatte. Und sowas bleibt natürlich auch hängen. Aber für mich ist er mehr oder weniger der gleiche Receiver, der aber eben ein bisschen einen anderen Schwerpunkt hat. Aber ich sehe ihn gar nicht vor allem vom Skillset her und von dem, wie ich ihn als Receiver einschätze, gar nicht viel anders als vor 2 Jahren, auch wenn seine Rolle sich auf jeden Fall verändert hat.
Ich ja auch nicht. Ich ja auch grundsätzlich nicht. Ich will ja nur sagen, dass wenn wir diese Rookie-Saison nicht gesehen hätten, wäre er, glaube ich, bei mir nicht auf Platz 5. So mit all dem, was wir gesehen haben. Und wie gesagt, ich halte ihn ja für einen sehr, sehr guten Receiver. Mhm. Wir haben es ja jetzt auch mehrfach gesehen. Ich weiß halt nur nicht, ob, wenn er in dieser gleichen Rolle bleibt, ob ich ihn dann nächstes Jahr. Hängt natürlich auch von den anderen ab. Wie gesagt, er war bei mir letztes Jahr 7, ist jetzt bei mir 2 Plätze geklettert, ohne dass ich ihn viel höher oder viel besser einschätze. Aber, also, ich sehe ihn ja nicht wahnsinnig kritisch. Ich bin, glaube ich, nur etwas grundsätzlich kritischer. Also, wenn die Rolle so bleibt, ist sein Ceiling halt einfach da. Also, bei Platz 5.
Das könnte sein, ja. Das könnte sein. Wobei ich da auch sagen würde, ich meine, wir haben dieses Jahr einen oder zwei, glaube ich, die von außerhalb der Top 5 in die Top 5 geklettert sind.
Nee, einen nur.
Einen nur?
Einen nur, stimmt. Ja, einen.
Einen nur. Es kann auch einer rausfallen. Also es kann auch einer.
Ja, ja, ja. Und dann klettert er nächstes Jahr weiter, obwohl ich ihn genauso sehe wie
vorher.
Genau,
ist er doch auf 4 und jetzt haben sie das gleiche Gespräch. Ja, ich bin grundsätzlich positiv bei ihm. Für mich ist immer noch, er ist für mich einer der dynamischsten Playmaker in der NFL und für mich gibt es nicht viele Receiver in meinen Augen, die einer der gefährlichsten vertikalen Receiver und einer der besten Receiver mit dem Ball in der Hand sein können. Und Chase ist es für mich immer noch.
Ja, ähnlich gut könnte Platz 4 sein. Platz 4 haben wir beide auf Platz 4 eingeordnet und ich bin froh, dass wir jetzt endlich in einem Team zusammenspielen, Adrian. Ich bin sehr, sehr froh. Ich habe mir die letzte Folge, das letzte Ranking, was die Wide Receiver geht, nicht nochmal angehört. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hart dafür kämpfen musste und hart dafür beschossen wurde, sozusagen, aus deiner Richtung, dafür, dass ich AJ Brown vor Ja'Marr Chase gerankt hatte. Ich bin froh, dass wir uns da jetzt beide einig sind, dass AJ Brown der bessere Receiver ist.
Ich hatte sie letztes Jahr einen Platz auseinander. Brown auf 6 und Chase auf 5. Ich glaube, ich weiß nicht, wie hart du kämpfen musstest.
Ich hatte Brown, glaube ich, an 5 und Chase an 7. Aber das war, glaube ich, eine, ich glaube, das war eine intensive Diskussion, die wir geführt haben. Kann ich mich irren? Vielleicht habe ich die in meinem Kopf selber geführt.
Nee, kann schon sein.
Also, oder kann wir, sein. Haben sie bei wir haben sie bei WhatsApp geführt. Aber ich weiß, dass ich da nicht viel Zuneigung von dir bekommen habe. Oder Zustimmung. Zuneigung vielleicht auch, aber Zustimmung vor allem bekommen habe. Was den Take angeht, AJ Brown ist besser als Ja'Marr Chase.
Also jetzt haben wir es beide gleich.
Jetzt haben wir es beide gleich. Und da bin ich sehr glücklich drüber.
Also Platz 4 für uns beiden. Ein echter Nummer 1 Receiver, wirklich, in jedem Sinne. Also gewinnt outside vertikal, prototypische Nummer 1. Deep Receiving, Regular Season letztes Jahr waren, ich glaube, 340 Deep Receiving Yards. Er ist ein Receiver geworden, den man in seiner Coverage-Struktur als Defense spezifisch berücksichtigen muss. Und aber natürlich auch mit den ganzen Inbreaking Routes in dieser Offense. Und die Physis, die er mitbringt, und die Power, die er mitbringt. Ich weiß noch, dass wir letztes Jahr auf jeden Fall drüber gesprochen haben, welchen Effekt er auf diese Offense hatte. Nach dem Trade natürlich, auf Jalen Hurts spezifisch hatte. Und natürlich war die Offense letztes Jahr insgesamt deutlich schlechter. Aber da würde ich das Argument dann sogar eher noch umdrehen. In dieser Eagles-Offense letztes Jahr, mit ihrem vermutlich angeschlagenen, dadurch limitierten Quarterback, was das Quarterback-Run-Game angeht vor allem, einem super limitierten Scheme, quasi keinen Antworten auf Probleme, die eine Defense präsentiert. In diesen Umständen war Brown fast noch wichtiger, weil ohne Brown als Ballwinner und als Spieler, der an dem man notfalls das Passing-Game immer ausrichten kann, hätte die Offense viel, viel schlechter ausgesehen. Also, ja, für mich ist er klar Top 5 und wird da, glaube ich, auch eine Weile bleiben.
Das glaube ich auch, weil wenn sich die Umstände auch noch mal verbessern, kann er vielleicht dann auch noch mehr glänzen als letztes Jahr beispielsweise. Ich finde es aber ganz schön, dass Chase und er, ich hatte es mir schon vorbereitet, dass ich wieder diskutieren muss. Deswegen fand ich es ganz nett von den beiden, dass sie fast die gleiche Anzahl von Catches letztes Jahr hatten. Also Chase hatte ein Spiel weniger und 6 Catches weniger, finde ich sehr vergleichbar. Browns Targets sind im Schnitt 4 Yards tiefer als die von Chase. Und hier nochmal Stichwort Value, kurze Targets, tiefe Targets. Wie gesagt, 4 Yards tiefere Target-Tiefe und ähnlich viele Catches. Da kommst du halt dann mal mit der fast gleichen Catch-Zahl auf direkt fast 250 Receiving Yards mehr im Fall von AJ Brown. Und das unterstreicht ja eigentlich das ganze Thema nochmal. Können wir, glaube ich, direkt zumachen, den Case, und zur Top 3 kommen. Auf Platz 3 für uns beide, der drittbeste Receiver der Liga, ist CeeDee Lamb, Dallas Cowboys. Das ist der Spieler, der innerhalb der Top 10 den größten Sprung gemacht hat, aber eben vor allem auch der Spieler ist, der neu in dieser Spitzengruppe dabei ist. Letztes Jahr nur auf Platz 8 gewesen, jetzt einstimmig Platz 3. Wenn Tyreek Hill nicht so eine absolute Fabelsaison über weite Teile der Saison gespielt hätte, ich glaube, dann wäre der Fokus noch krasser auf CeeDee Lamb. Dann hätte man, glaube ich, noch mehr über CeeDee Lamb gesprochen. Nur mal, damit ihr die Hard Facts habt. Nochmal für den Hinterkopf. Lamb hatte nach der Regular Season 1749 Yards, Receiving Yards. Ja. Das sind genau 50 Yards weniger als Tyreek Hill. Ja, also Tyreek Hill noch mal ein Stückchen besser, aber jetzt nicht wahnsinnig viel. Was aber krass ist, CeeDee Lamb hatte 243 Receiving Yards mehr als Amon-Ra St. Brown auf Platz 3. 243 Yards. Das sind
ja quasi zwei gute Spiele mehr.
Das wollte ich gerade sagen, das sind zwei Top-Spiele mehr. Der hatte, ich will nicht immer auf ihm rumhacken, aber es sind 533 Receiving Yards mehr als Ja'Marr Chase. Und das haben wir jetzt eben auch schon kurz thematisiert, hast du kurz angesprochen, obwohl auch nach wie vor noch viel im Slot spielt. Zumindest mehr als die meisten anderen Top-Receiver außer Amon-Ra St. Brown. Aber eben, er bekommt nicht nur die kurzen Targets. Das war auch schon Thema. Ein Yard mehr Target-Tiefe als Ja'Marr Chase, der übrigens wenig im Slot spielt. 2 Yards tiefere Targets als St. Brown. Also ein ganz anderes Skillset, ganz andere Rolle. Und in meinen Augen, bis auf Speed vielleicht, einer der komplettesten Receiver der Liga.
Ja, würde ich mittlerweile zustimmen. Haben wir beide letztes Jahr noch nicht so gesehen. Also ich hatte ihn individuell auch auf 8 gerankt. Ich schätze dann mal, du ihn ähnlich, wenn er auch unsere Konsens 8 war.
Ich glaube minimal höher, weil ich, glaube ich, von Natur aus immer einen Ticken höher war bei ihm. Ich glaube aber 7 oder so.
Ja, also ja.
Kein großer Unterschied.
Durchaus vergleichbar. Genau. er hatte eigentlich, also den Sprung zum klaren Nummer 1 Receiver hat er letztes Jahr schon geschafft. Da war auch in den Stats, Team Target Share war da schon bei knapp 29%, war eigentlich überall so Targets, Catches, Touchdowns, First Downs, war eigentlich überall so Top 5, Top 7. Und da war es eben noch ein Downgrade, dass Lamb das alles aus dem Slot heraus primär macht. Was, wie gesagt, nicht schlimm ist per se. Es ist eben aber einfach eine Frage, wenn man versucht, dann diese Spieler zu vergleichen und zu ranken und Tiebreaker zu finden und versucht, ne, irgendwo, was macht den einen Spieler vielleicht wertvoller, besser, was macht seine Aufgabe schwieriger als den anderen, war das eben einfach ein Downgrade. Und da hat sich bei Lamb das Verhältnis einfach nochmal verschoben. Da war jetzt nur noch 57% im Slot. Wie gesagt, das ist ziemlich genau wie St. Brown. Was immer noch viel ist, aber was so langsam Richtung, ne, Tyreek Hill ist auch viel im Slot zum Beispiel. Der hatte auch schon Saisons mit 40-50% seiner Passing-Snaps im Slot. In diese Richtung geht's mehr. Und dass Lamb eben nicht nur diese 22er-Saison noch mal deutlich getoppt hat, du hast die Zahlen ja gerade gesagt, dazu Platz 5 in Yards pro gelaufener Route war, sondern er das eben gemacht hat, während er zum einen nach wie vor die klare Nummer 1 war in der Offense und zum anderen, wie gesagt, mehr nach außen gerückt ist.
Ja.
Das musste man schon, finde ich, ein klares Upgrade ihm geben. Und deswegen, er gehört für mich klar in diese Top-5-Gruppe auch rein. Ich meine, der hatte letztes Jahr die drittmeisten Deep Catches in der Regular Season. Das ist also, das ist wirklich nicht, da unterscheidet sich ja eben auch der, zum Beispiel der Case zu St. Brown. Ich bin gespannt, wo sich jetzt sein Split einpendelt, ob er in dieser 50-50-Range ungefähr bleibt, was, glaube ich, gut für ihn funktioniert. Aber er hat einfach klar gezeigt, dass er eine klare Nummer 1 ist, dass er überall auf dem Platz gewinnt, dass er in jeder Rolle gewinnt, dass er Matchup-unabhängig gewinnt. Also Lamb, Brown und Chase sind für mich drei, die könnten auch nächstes Jahr ein bisschen durchgemixt werden, was die Platzierung angeht. Aber mich würde es wundern, wenn einer von den dreien rausfallen würde aus der Top 5.
Ja. Außer so Chase. Aber grundsätzlich gehe ich mit, weil für mich sind Lamb, Brown, Chase, Adams noch so gerade eben ein Tier. Die Top 2 sind eins für sich. Und dann gibt es auch noch mal einen Cut nach der 6, wie ich gesagt habe, bei mir zumindest. Aber ja, viel mehr kann ich da gar nicht hinzufügen, weil er ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der NFL, seit er in die NFL gekommen ist. Ich mag ihn sehr und ich bin sehr froh, dass er aus diesem Slot-Stigma so ein bisschen rauskommen konnte, weil das ist ja das, was wir bei Sam Brown zu Genüge besprochen haben. Du bist einfach, dein Ceiling ist einfach limitiert, wenn du in dieser Rolle, ausschließlich sozusagen in dieser Rolle oder fast ausschließlich unterwegs bist. Und jetzt hat er seine Klasse, seine Varianz auch gezeigt. Zu den Top 2 ist es halt noch ein bisschen, weil die heben sich noch mal in fast allen Bereichen einfach ab. Wir haben aber eine neue Nummer 1. Das bedeutet, die Nummer 1 des vergangenen Jahres ist einen Platz gefallen. Und da sind wir uns auch einig, für uns beide Platz 2 ist Justin Jefferson. Jefferson, da bin ich sehr froh letztes Jahr gewesen, dass er die Nummer 1 war. In meinen Augen damals zu Recht. Er musste aber einen Platz fallen. Ich finde, es gibt drei offensichtliche Gründe dafür. Der Hauptgrund ist die Saison, die neue Nummer 1 gespielt hat, die einfach überragend war. Der zweite Grund ist, dass Justin Jefferson keine volle Saison spielen konnte. Und der dritte Grund ist, auch hier ein bisschen mit Blick in die Zukunft, Zweifel an seiner Quarterback-Situation, ob er da wirklich auch an die neue Nummer 1 rankommt. Aber trotzdem für mich ganz klar einer der zwei besten Receiver der Liga.
Für mich hat sich ja nichts geändert. Ich hatte Jefferson letztes Jahr auf 2 und Hill auf 1. Und bin natürlich sehr zufrieden mit dieser Auswahl, auch im Rückblick gewesen.
Ja, kannst du auch sein.
Klar, Verletzung muss man hier einfach sagen. Also allein Jefferson hat ja nur 10 Spiele gemacht letztes Jahr und in den 10 Spielen immer noch eine 1000-Yards-Saison gespielt.
Ja, also wenn du dir die durchschnittlichen Werte anguckst, also von Yards pro Catch, Yards per Route Run und so weiter, hat Justin Jefferson eine Top-5-Saison gespielt, Top-3-Saison gespielt eigentlich.
Richtig. Also ich hab's mir auch so aufgeschrieben. Pro Snap, wieder einer der besten Receiver, auch in, egal nach was man guckt, Man-Coverage, Deep-Receiver, Intermediate-Receiver, Route-Running, gewinnt auf allen Ebenen des Feldes, gewinnt im Slot, gewinnt Outside. Ja, da hat sich nichts dran geändert. Ich hätte es nicht mal kritisiert, wenn du jetzt hierher gekommen wärst und gesagt hättest, mit ein bisschen Prognosegewichtung, einfach was das Alter angeht, bleibst du bei Jefferson an 1? Weil ich finde, man kann das immer noch argumentieren.
Ja.
Für mich einfach dadurch, dass ich Hill letztes Jahr auf der 1 hatte und selbst, also die Argumente, die ich letztes Jahr hatte, sich in meinen Augen für mich komplett bestätigt haben, hätte ich es jetzt nicht andersrum gemacht, aber ich würde es nicht kritisieren, wenn du jetzt gesagt hättest, Jefferson bleibt bei dir an der 1.
Ich habe auch drüber nachgedacht, ehrlicherweise, aber ich glaube, dafür ist der Hauptgrund, den ich eben genannt habe, zu krass gewesen, dass halt einfach die neue Nummer 1 so eine überragende Saison gespielt hat. Ist halt schwierig für mich zu argumentieren. Das soll nicht bedeuten, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, und wir werden ja gleich über den Spieler auf der 1 sprechen, der keine große Überraschung ist, aber wir werden, da werde ich auch einige Sachen sagen, die nach wie vor in meinen Augen Kritikpunkte sind. Für mich ist Justin Jefferson immer noch der komplettere Receiver. Mhm. Aber es ist halt schwierig, das zu verargumentieren nach einer Saison, wo einfach, also wo der eine halt, wie gesagt, eine rekordverdächtige Saison gespielt hat.
Ja.
Und der andere 10 Spiele, glaube ich, gemacht hat.
Ja.
Da kann er nichts für, gerade vor allem mit dem Wissen, dass die 10 Spiele sehr, sehr gut waren. Ich kann mir vorstellen, dass Justin Jefferson nächstes Jahr wieder meine 1 ist, je nachdem, wie es aber bei den Vikings läuft. Es kann halt auch, und deswegen war ich so vorsichtig, wenn das halt jetzt nicht gut funktioniert in dieser Offense, dann wird Justin Jefferson auch darunter leiden, egal wie gut er individuell ist. Und dann wird es auch schwierig, das dann ihn dann wieder an die 1 zu setzen. Aber dann lass uns doch auf Platz 1 zu sprechen kommen. Tyreek Hill natürlich. Bei dir unverändert, bei mir ist er noch mal gesprungen. Und da hat er auch genug Argumente für geliefert. Ich komme gleich zu meinen Kritikpunkten, die gleich geblieben sind bei Tyreek Hill. Aber dafür war der Rest, den er gemacht hat, einfach zu gut.
Ja.
Ich meine, wie oft haben wir schon über diese Hill-Saison gesprochen? Ja, die Umstände sind hervorragend für ihn. Ja, die Saison hätte noch krasser sein können, wenn er dann nicht irgendwann mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hätte. Aber er hatte rund 1.800 Receiving Yards und absurde 3,82 Yards per Route Run. Das waren 0,7 Yards pro Route mehr als Nico Collins auf der 2. Und auch hier habe ich einen Jamar Chase-Vergleich. 1,8 Yards pro Route mehr als Jamar Chase. An Platz 1 führt kein Weg an Hill vorbei dieses Jahr in meinen Augen.
Ja, ich finde, ist dir auch gefallen, wie absurd ähnlich seine beiden Statlines auf den ersten Blick sind für die beiden Miami-Saisons?
Dass sie ähnlich sind, ja. Dass es jetzt absurd ähnlich war, ist mir nicht aufgefallen.
Exakt gleiche Targets, exakt gleiche Catches.
Wirklich?
Beide Jahre 1700 Yards und ja, also genau, die offensichtlichen Zahlen sozusagen sind fast identisch. Letztes Jahr hat er nochmal deutlich, also vergangene Saison hat er nochmal deutlich mehr Touchdowns, 13 Touchdowns, fast doppelt so viele wie 2022. Mehr Yards pro Catch, er hat mehr Outside gespielt als 2022, während seine durchschnittliche Targettiefe aber sogar runtergegangen ist. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, liegt auch an den Screens. Tyreek Hill hatte vergangene Saison fast doppelt so viele Screen-Catches wie im Jahr davor. 27 Screen-Catches, Platz 1 auch unter allen Wide-Receivern. Aber da ist eben auch dieser Mix bei ihm immer drin, für den ich letztes Jahr so viel argumentiert habe, weil ich eben letztes Jahr gesagt habe, ich will Hill wirklich auch mehr in den Mittelpunkt drücken als diesen kompletten Receiver, der First Downs macht, der auf allen Ebenen des Feldes gewinnt, der natürlich auch dieser Deep Threat ist, aber viel, viel mehr. Letztes Jahr auch wieder 83 First Downs, Platz 1 unter Wide Receivern. Platz 1 in Deep Catches, Platz 1 in Deep Yards. Der hatte fast 250 mehr Deep Receiving Yards als der Zweitplatzierte. Platz 1 in Deep Touchdowns. Hill hatte allein 8 Deep Touchdowns vergangene Saison. Also 8 Touchdown Catches bei tiefen Pässen. Überhaupt nur 6 Receiver hatten insgesamt mehr Touchdown Catches auf die ganze Saison gesehen. Yards pro Route Run, hast du schon gesagt. Selbst CD Lamb, das ist ein volles Yard mehr als Lamb pro gelaufener Route. Die Vielseitigkeit ist immer noch da, eben wie gesagt, auf allen Ebenen des Feldes. Speed, Explosivität, wie schnell der in der Mitte des Feldes Yards auffrisst, dann zum Quarterback zurückkommt, Yards nach dem Catch macht. Immer noch außergewöhnlich. Er ist jetzt 30. Er hatte letztes Jahr ein paar Spiele, in denen er so ein bisschen angeschlagen war, hier und da mal ein paar Snaps verpasst, einen Drive verpasst hat. Das kann man in der Prognose, finde ich, dann hier anwenden. Aber für mich war es letztlich, ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob Jefferson jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr Prognose Faktor, ich an die 1 pack.
Also aber bei dir hätte ich es seltsam gefunden, wenn du jetzt diesen Switch vorgenommen hättest.
Genau. Also es wäre sehr die Prognose gewesen, so, Hill baut jetzt ab. Für mich ist es immer noch, es ist eng beieinander, aber für mich ist Hill, er war so absurd effizient letztes Jahr, während er eben gleichzeitig dieser Big-Play-Receiver nach wie vor war. Und er ist einfach, das darf man ja dann auch nicht vergessen, er ist der Schlüssel gewesen zu einer schematischen Offense, wie soll man es nennen, so einem schematischen Offense-Wrinkle, den innerhalb von ein paar Wochen die halbe Liga versucht hat zu kopieren.
Ja.
Es gibt im Moment, glaube ich, keinen, den ich, also im Moment kann ich keinen anderen an eins setzen.
Meine Kritikpunkte an Tyreek Hill bleiben komplett die gleichen. Er ist in meinen Augen nicht ansatzweise so komplett wie die anderen.
Jefferson ist der einzige, den ich hier nennen würde, weil ansonsten finde ich
komplett schwer, den Case nein. Zu machen. Nein. Also Tyreek Hill ist in dem, wo er überragend ist, halt so weit vor den anderen. Dynamic Speed, Route Running, Release und so weiter. Also zumindest.
Aber wo siehst du Defizite? Also Physis, okay.
Ja, Physis ist ja schon ein Teil, der zu einer Komplettheit dazugehört.
Genau, aber dafür ja musst du ja sagen, hat er bei allen anderen Sachen ja dann, also, ne?
Genau, aber kommt er ja quasi. Also wenn wir nur über komplett sprechen, finde ich ja alle Aspekte, die ich mir irgendwie, oder alle Kriterien für einen Wide Receiver, wenn ich die alle zusammenpacke, finde ich, ist Tyreek Hill schon jemand, der im Bereich Physis, natürlich naturbedingt, abfällt. Und das sieht man, finde ich, auch, also ist statistisch zumindest festzuhalten, wenn man auf Contested Catches schaut und Contested Catch-Situationen, da sieht man auch, dass er da ein bisschen hinterherhängt im Vergleich zu anderen Top-Receivern. Und ich bleibe dabei, ich finde, Tyreek Hill hat.
Also da muss ich mal kurz reingrätschen, weil ich finde, das stimmt nicht.
Wie, das stimmt nicht?
Tyreek Hill Contested Catch Rate.
Ja.
Die letzten Jahre, also die Jahre, wo die eine vernünftige Sample Size haben. Vergangenes Jahr 35%.
Das also ist.
CeeDee Lamb war bei 42, das ist dann ein Catch mehr.
Gut.
Das Jahr davor 52%.
Wie viele? Wie viele waren dabei?
2022 13 von 25. Letztes Jahr 7 von 20. Und dann die Jahre davor ist die Sample Size einfach klein, weil er nicht viele Contested Targets hatte.
Es sind generell weniger bei ihm, was aber eigentlich leider ein Argument für ihn ist, weil er halt einfach zu schnell ist, damit das contested wird.
Genau, wenn er 20 oder mehr Contested Targets hat in einer Saison, dann hatte er, das sind drei Saisons, 65% Catch Rate, 52% und letztes Jahr 35%. Ich finde nicht, dass das ein Argument gegen ihn ist, ehrlich gesagt.
Also, warte mal, ich versuche jetzt mal auf die Schnelle. Also, wenn wir ihn vergleichen, gut, CeeDee Lamb, okay, CeeDee Lamb, darüber lasse ich streiten, aber können wir mal aber Justin Jefferson hier anführen? Wir müssen ja Justin Jefferson hier.
Ja, aber Moment, Jefferson habe ich dir ja schon gegeben. Jefferson sage ich ja, Jefferson ist der, wo ich sage, der ist kompletter. Aber
okay.
Ich challenge dich, einen anderen Receiver mitzunennen, den du als kompletter bezeichnen würdest. Weil wenn du jetzt mir jemanden gibst, der bessere Contested Catch Rates hat, dann sage ich ja, okay, Speed, Explosivität und so weiter und so fort. Also dann, das hebt sich ja dann wieder auf im Zweifelsfall. Es sei denn, du hast einen, der wirklich kompletter ist.
Ich finde aber nicht, dass du, also wenn du beispielsweise den, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber wir müssen ja ganz plakativ jetzt sprechen, weil wenn du jemanden hast, der 100% Speed hat, aber in allen anderen Bereichen, also oder in Werten, sagen wir mal, du hast 100 Speed und 20 in allen anderen Bereichen, dann ist er ja nicht kompletter, nur weil niemand auch nur ansatzweise auf 100 Speed kommt.
Klar, aber so sondern, ist es ja nicht bei Hill. Das ist ja eben der Punkt, so ist es ja
nicht. Genau, aber meinen zweiten Punkt habe ich ja noch gar nicht gesagt, weil ich bin der Meinung, das sage ich ja seit Jahren und bekomme dafür immer wieder Kritik, ich bin der Meinung, Tyreek Hill hat nicht die besten Hände.
Da gehe ich mit.
Zu da viel das, fallen.
Da hat er, der hat pro Jahr der hat fünf Drops zu viel.
Drops sind sehr volatil, also die können variieren, die können krass variieren, haben wir schon immer wieder gesehen. Bei Tyreek Hill habe ich mittlerweile genug Sample-Size und auch Eye-Test-Sample-Size, um zu sagen, jeder aus der Top 6, aus der Top 7 sogar, hat bessere Hände als Tyreek Hill. Der hatte wieder 9 Drops, wieder die zweitmeisten. Ja, er hat auch viele Targets, ja. Aber auch die Drop-Rate ist in meinen Augen zu hoch. Im Fact,
ich glaube, also, da würde ich mitgehen, ja.
Zu hoch ist halt, wenn wir wirklich über komplette Receiver sprechen. Dafür zu hoch, um ihn als wirklich, wenn wir die Hände, ich meine, das ist mit das Wichtigste. Und da, finde ich, sind viele andere deutlich über Tyreek Hill. Und dann sind das zwei Aspekte. Gut, Contested Catch kann ich ein bisschen zurückrudern, wo ich finde, ja, er hat halt wenig Contested Catch-Situationen im Vergleich zu anderen.
Genau,
das ist wirklich also schwierig.
Ja, aber wenn er mehr schnell hatte, dann, wenn er mehr hatte, waren die Zahlen eigentlich okay. Also wenn er
20 Jahr,
oder mehr hatte, dann war es eigentlich okay.
Er hatte letztes Jahr bei den Pässen von über 20 Yards 5 Contested Catch-Situationen. Wie viele Bälle hat er gefangen?
Keine Ahnung.
Null.
Nein, null, okay.
aber das zeigt halt, wie schwer es ist, Tyreek Hill tief in eine Contested-Catch-Situation zu zwingen, weil der hatte 35 tiefe Targets, also bei über 20
ja, wie gesagt,
und nur 5 Contested-Catch-Situationen. Das ist komplett absurd.
In allen Deep-Receiving-Stats war er auch wieder der Beste letztes Jahr.
Aber du lässt es hier wieder so klingen, als wäre ich hier der größte Tyreek Hill-Hater. Wir haben ihn beide auf 1, möchte ich noch mal sagen. Ich will nur sagen, dass ich finde, dass er jetzt nicht wegen seiner Komplettheit.
Also Hände gebe ich dir. Hände, da kriegst du kein Gegenargument von mir. Okay. Ich würde nur eben ein bisschen dagegen steuern, zu sagen, er ist sozusagen physisch irgendwie so unterlegen, in Anführungszeichen, dass das wirklich ein Defizit wäre, weil das finde ich nicht in seinem Spiel. Natürlich ist er nicht DK Metcalf, aber er ist physisch gut genug, dass er in meinen Augen genug Contested Catches macht.
Okay.
Die Hände gebe ich dir. Aber nochmal, du wirst wahrscheinlich, also ich glaube, du wirst keinen Receiver außer Justin Jefferson finden, wo wir sagen, wir jetzt irgendwie die 5 bis 7 Kernkompetenzen von Receivern irgendwie nehmen, der dann kompletter ist, wenn wir alles zusammenpacken, als Tyreek Hill. Glaube ich nicht.
Ja, da müsste ich nochmal in mich gehen. Ich finde es halt krass, dass er halt also es sind halt schon viele vor ihm, was so Contested Catch Raten angeht. Inklusive Jalen Waddle übrigens. Minimal nur, aber Justin Jefferson, CeeDee Lamb, Ja'Marr Chase, Amon Ross St. Brown, Brandon Ayuk hat 61% der Contested Catches gewonnen. Waren nicht viele. Waren weniger als bei Tyreek Hill. Das war auf jeden Fall unsere Top 10 2024. Ich gehe sie noch mal schnell durch. Und zwar, wo haben wir sie denn? Wir haben auf der 10 DJ Moore. Wir haben Jalen Waddle auf Platz 9, Brandon Ayuk auf der 8, Amon-Ra St. Brown auf der 7, Devontae Adams auf der 6, auf der 5 Ja'Marr Chase, auf der 4 AJ Brown, auf der 3 CeeDee Lamb, auf der 2 Justin Jefferson und auf der 1 Tyreek Hill. Jetzt wird es den einen oder anderen Namen geben, wo ihr euch fragen werdet, wie kann der nicht in der Top 10 gewesen sein? Ich freue mich über jede Argumentation für irgendeinen, der jetzt nicht in der Top 10 ist. Bei Stephon Diggs, da bin ich sehr unsicher. Also da würde ich, glaube ich, nicht viel dagegen halten, ehrlicherweise. Ja. Da könnte ich es komplett verstehen, wenn den jemand noch klar in der Top 10 hat. Aber du hast ja Puka Nacua angesprochen, der eine absurde Rookie-Saison hatte. Du hast Nico Collins angesprochen, der auf Platz 2 in Sachen Yards per Route Run stand. Da ist halt aber die Sample Size halt doch ein Thema, ne? Und da muss man erstmal abwarten, wie nachhaltig ist das Ganze.
Ja, genau. Also Collins mochte ich schon sehr. Ich hatte vom Ranking her hatte ich ja Collins. Nee, ich hatte Diggs an 10, genau, Diggs 10, Collins 11 und jetzt muss ich mir nichts Falsches sagen. Und ich glaube Puka 12. Genau, so hatte ich es. Diggs 10, Collins 11, Puka 12. Mhm. Und dann DJ Moore 13. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ist für mich alles sehr eng beieinander. Aber die beiden, Collins und Puka, könnte ich mir beide in der Top 10 nächstes Jahr vorstellen. Eher absolut. Als Diggs, ehrlicherweise, aber ich will Diggs noch nicht komplett abschreiben. Und vom ich habe es ja vorher gesagt, bei Diggs würde es mich eigentlich auch nicht wundern, wenn der jetzt einfach mehr Bock hat und dann noch mal eine geile Saison spielt.
Ja, eben. Aber ich gehe da auch komplett mit. Ich habe Nacua und Collins nicht viel weiter dahinter. Ich habe sie auf 13 und 15. Zwei Spieler sind dann noch mit dabei, die du jetzt nicht so weit vorne hast. Das eine ist Terry McLaurin, der ist natürlich massiv gefallen. Den hatten wir letztes Jahr auf Platz 7. Mhm. Ja, vielleicht waren wir da zu hoch. Ich bin immer noch der Meinung, einer der talentiertesten Receiver, die in dieser Liga rumlaufen. Und wie gesagt, ich rudere da auch erst zurück, wenn ich den einmal mit einem vernünftigen Quarterback gesehen habe. Weil ja, McLaurin hatten wir
relativ eng. Den hast du auf 14, ich auf 15.
Genau, aber der ist bei mir noch einen Platz vor Collins. Ja. Mhm. Nacua auf 13. Und dann gibt es noch einen, wo ich der Meinung bin, dass du viel, viel zu tief bist. Amari Cooper. Amari Cooper hat eine absurd gute Saison gespielt. Und das ist nicht seine erste. Der ist schon ein paar Jährchen jetzt mit dabei. Der ist so konstant auf einem so hohen Level. Ist einer der besten Deep Ball Receiver der Liga letztes Jahr wieder gewesen. Die zweitmeisten Receiving Yards bei Pässen über 20 Yards. Das in absolut schlechten Umständen. Also wir haben über DJ Moore gesprochen und nach Expected Points Added per Play gibt es in der Top 10 keinen, der in einer schwächeren Offense, in einer schwächeren Passing Offense gespielt hat. Die Browns sind noch mal ein gutes Stück hinter den Bears, was das angeht. 2,31 Yards per Route Run. Einer der besten Contested Catch Receiver der Liga statistisch. Ich gehe komplett mit, dass da vielleicht in Sachen Eye-Test so ein bisschen die Dynamik fehlt und er vielleicht nicht mehr ganz so spritzig ist, wie er es mal war zu Beginn
nach
seiner Karriere.
Nach dem Catch fand ich es auffällig.
Nach dem Catch, teilweise,
der hat ein paar Bälle gefangen und dann dachtest du, okay, wenn du jetzt einen Turbo zündest, bist du weg, aber dann hat ihn doch einer eingeholt.
Da gehe ich auch komplett mit, deswegen ist er bei mir auch nicht in der Top 10 gelandet. Auf Platz 12 müsste er bei mir am Ende gewesen sein. Aber viel niedriger konnte ich ihn gar nicht setzen, einfach weil das ist also wirklich legit einer der besten Route Runner der Liga. Bin ich komplett überzeugt von. Und dann eben aber, wie gesagt, bei Contested Catches, der muscelt dich out. Also der ist so, der kann so physisch dominant am Catchpoint sein. Und wie gesagt, dann die Umstände noch mit im Hinterkopf dazu. Also für mich gehört Amari Cooper auf jeden Fall mindestens mal in die Top 15.
Ja, ich hab ihn an 19, du hast ihn an 12.
Boah.
Es ist die Inkonstanz. Es ist die Inkonstanz und der beginnende Decline für mich. Auch letztes Jahr wieder. Ja, instant hat eine gute Saison gespielt. Der hat 15 Spiele in der Regular Season gemacht. 6 davon unter 40 Receiving Yards. Gegen Man-Coverage war er okay. 1,98 Yards pro gelaufene Route gegen Man-Coverage. Das war Platz 27 unter Wide Receivers. Das ist so, um mal zwei Vergleichswerte zu haben, das ist eine Kategorie mit Marquise Brown oder Jackson Smith und Jigba. Receiving Grade, wenn wir bei PFF schauen, gegen Man-Coverage, Platz 16. Yards nach dem Catch pro Reception, da war er nicht gut. Wie gesagt, da finde ich, sieht man, dass der Speed fehlt. War auf Platz 47 auf die Saison gesehen. Und okay, er wurde vertikal eingesetzt. Er hatte auf jeden Fall diese Highlight-Catches, absolut. Big Plays, Downfield hast du schon angesprochen. Aber ich finde, die Inkonstanz ist da doch irgendwie da. Und gerade auch, und da muss ich jetzt, da drehe ich jetzt das Blatt um, gerade auch, was Drops angeht. Und bei Amari Cooper ist auch ein Spieler, wo wir es die ganze Karriere über schon gesehen haben, dass der immer wieder zu viele Bälle fallen lässt. Deswegen ist so das Gesamtpaket steht bei mir so ein bisschen unter der Überschrift Inkonstanz. Und deswegen habe ich ihn, glaube ich, ein bisschen niedriger als du. Weil ich habe ein paar Leute, die ich höre, als er, um es mal in den Kontext noch zu packen. Ich habe Mike Evans höher als ihn, weil ich finde, Mike Evans ist auf einem höheren Level als Nummer 1 Receiver, wenn man die beiden vergleicht. Zwei, bei denen du mich überzeugen könntest, Garrett Wilson und Devonta Smith, da würde ich nicht wahnsinnig viel diskutieren.
Also Devonta Smith,
beiden mehr.
Dass du da noch nicht aufgegeben hast. Respektabel. Loyalität das heißt zeichnet dich aus.
Das heißt ja aufgegeben. Also gerade auch bei Garrett Wilson sehe ich einfach mehr Upside. Und auch nicht nur Upside, sondern was er auch schon gezeigt hat.
Über Garrett Wilson sprechen wir gleich noch mal. Da gehe ich komplett mit. Ich möchte nur noch mal eine Sache ansprechen bezüglich Amari Cooper, weil genauso wie du gerne bei Devonta Adams die zugeschriebenen Drops noch mal sehen möchtest, möchte ich bei Amari Cooper die Drops sehen, weil wir sprechen hier von einem Spieler oder von einem Team, wo 4 verschiedene Quarterbacks mehr als 100 Mal den Ball geworfen haben letztes Jahr. Und das waren Joe Flacco, ja, das war der einzige, wo es ganz okay war. Deshaun Watson, Dorian Thompson-Robinson und PJ Walker. Das waren die Quarterbacks, mit denen Amari Cooper zu tun hatte. Diese Inkonstanz ist in meinen Augen fast unumgänglich. Gerade wenn man das mit Devonta Adams vergleicht, der halt auch eben dann plötzlich die letztes Jahr Spiele hatte, wo er nur einen Ball gefangen hat, für 4 Yards. Das ist halt dann auch, finde ich, so ein Quarterback-Problem, könnte ich mir vorstellen. Bei Garrett Wilson, um vielleicht die Kurve zu bekommen, wer könnte nächstes Jahr irgendwie weiter oben landen? Bei Garrett Wilson gehe ich zu 100% mit. Den habe ich auf Platz 16 und das ist eigentlich nach dem, was wir gesehen haben letztes Jahr, zu hoch. Aber da hat der Eye-Test mich überzeugt und wer die Bonusfolge, also das Q&A gehört hat, da haben wir auch kurz über ihn gesprochen. Das sieht so, so gut aus, wie der sich bewegt, wie der die Bälle fängt, was der nach dem Catch macht. Wenn der mit einem fitten und hoffentlich immer noch sehr guten Aaron Rodgers zusammenspielt, dann wird Garrett Wilson nächstes Jahr auf jeden Fall in der Top 10 sein, wenn nicht höher. Top 15, wenn nicht höher.
Ja, denke ich auch. Also Garrett Wilson ist auch ein Name, den ich hier, ich habe ihn auf 18. Ganz klar ist wahrscheinlich der erste, den ich nennen würde. Und der zweite, den ich nennen würde, ist Drake London. Den haben wir auch besprochen im Q&A.
Ja, da bin ich deutlich skeptischer.
Ich weiß, aber für mich tatsächlich ähnlich. Also ich habe jetzt Wilson auf 18 gerankt, London nicht in der Top 20. Das heißt, ein bisschen höher habe ich Wilson schon, aber es ist für mich eine ähnliche Kategorie. So sehr gute Production über 2 Jahre mit richtig miesem Quarterback-Play. Jetzt kommt ein gescheiter Quarterback. Schauen wir mal.
Ich habe eine Frage, weil ich es nicht mehr in Erinnerung habe. Wo hast du DK Metcalf?
Ich habe McGriff nicht in meiner Top 20.
Okay. Ja, weil ich hatte ja den Chatverlauf angesprochen von damals. Soll ich dir noch ein weiteres Zitat nennen?
Gerne.
Adrian, DK Metcalf so hoch, lass los.
Habe ich zu dir gesagt, oder was?
Nein, nein, hast du gesagt? Ich zu dir.
Also,
lass los, Adrian. Du hattest den irgendwo auf 11 oder so. Jetzt habe ich ihn sogar noch in der Top 20 gerade so eben mit drin.
Ja.
Nicht voller Überzeugung, sondern eher mit Benefit of the Doubt, so mehr oder weniger, so dem Credit, den er sich erarbeitet hat. Ich sehe auch eher den Pfeil nach unten, ehrlicherweise.
Ja,
am Ende
gibt es ja auch ein paar. Also gerade so Receiver ist natürlich die eine Position, wo du irgendwie sogar eine Top 30 machen könntest.
Ja.
Und da wären dann eben Leute wie London, wie Metcalf, wie Michael Pittman, Deontay Johnson, DeAndre Hopkins auch immer noch. Solche Leute, Chris Olave wären da ja auch dabei.
Chris Olave ist bei mir nur ganz knapp an der Top 20 gescheitert. Und das ist eher ein Spieler. Also da würde ich eher sagen, also klar, Drake London haben sich die Umstände deutlich verbessert. Bei Chris Olave, den halte ich vom Talent her für so gut, dass er eigentlich in der Top 20 oder in der Top 15 sein müsste. Da muss er
Ich glaube, wir hatten ihn beide letztes Jahr auch in der Top 20, aber
ja, genau.
Dieses Jahr nicht mehr.
Und dann noch letzter Blick kurz auf die Rookies. Wir haben ja jetzt einige neue, sehr talentierte Rookie-Wide-Receiver in die Liga bekommen. Marvin Harrison, das wäre schon enttäuschend, wenn er nächstes Jahr nicht in der Top 15 direkt dabei ist, oder?
Ja, mindestens Top 20 halt, ja. Das wäre schon eine Enttäuschung. Wer wäre deine erste Alternative?
Es ist super schwierig, weil zum Beispiel Odunze und Neighbors waren ja so die Konsens-Top 3 dann, abgesehen von Harrison. Hm. Auch bei uns natürlich. Ich bei Odunze sehr hoch. Ich glaube, du bei Neighbors ja.
Genau.
Ziemlich hoch.
Aber bei beiden ist die Situation so ein bisschen tricky.
Also bei Odunze noch besser, in der Theorie. Bei Neighbors muss man mal gucken, wie die Umstände
findest du
sind.
Also besser, was Quarterback angeht, aber er wird halt wahrscheinlich die Nummer 3 sein erstmal. Neighbors ist zumindest die Nummer 1 direkt.
Ja, und wenn er schnell die Nummer 2 wird. Also ich meine, wir haben Jalen Waddle auch nach einem Jahr, glaube ich, schon sehr hoch gehabt. Im Moment hatten wir das schon.
Nach zwei Jahren.
Nach zwei Jahren. Ja. Nach dem ersten Jahr hatten wir kein Ranking. Kann niemand das Gegenteil beweisen.
Außer Konkurrenz, ja. Stimmt. Aber das fand ich auch schwierig. Ich habe dann noch überlegt, weißt du, wer ich glaube, wer so ein sneaky Top 20-Kandidat sein könnte?
Kieran Coleman.
McConkey.
Ja, das wäre mein zweiter Guess gewesen.
Okay, ja. Weil
Kieran Coleman
das
auch.
Das ist so einer. In meinem Herzen ja, aber wenn der Ex-Receiver spielt, glaube ich es nicht.
Ladd McConkey kann natürlich eine absolute Target-Maschine werden. Und wir beide haben Keenan Allen, glaube ich, gerade noch so eben in der Top 20
drin. Ja, wir
haben
beide auf 20. Ja. Wir haben beide Keenan Allen auf 20. Und das wäre ja der Ladd McConkey-Spot.
Eben, wenn der ansatzweise in die Richtung kommt. Ja, why not? Das waren unsere Top 10 Receiver 2024. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine weitere Folge Downset Ranked. Ab nächster Woche sind wir offiziell inoffiziell in der Sommerpause. Wir werden aber trotzdem noch 2 Wochen in den Juli hinein Ranking-Folgen raushauen. Die werden wir noch vorproduzieren. Es kommt noch die Running Back-Folge. Und dann haben wir uns was an der Defense-Folge, ein bisschen geschraubt. Das hat uns nicht so gut gefallen, alle Positionen irgendwie unter einen Hut zu packen, sondern machen eine Edge-Defender-Folge. Da bin ich dann sehr auf euer Feedback gespannt. Aber wir verabschieden uns jetzt schon mal in die Sommerpause. Adrian ist dann direkt im Urlaub. Ich arbeite einfach durch.
Du machst
der
einfach,
EM.
Gönnst dir einfach, ja.
Ja, trotzdem ganz praktisch, dass dann nicht noch zusätzlich Downset Talk stattfindet. Das verhindert vielleicht das Burnout. Ansonsten, ganz wichtig, hört gerne mal in die Bonusfolge rein bei RTL Plus in unser Q&A. Ansonsten habe ich nichts mehr auf dem Zettel.
Es gibt noch eine Bonusfolge.
Stimmt.
Also eine andere Bonusfolge.
Genau, eine Patreon-Bonusfolge für Supporter, genau.
Genau, die gibt's auch noch. Da habe ich auch noch ein bisschen auf die weitere Offseason geschaut, was jetzt noch ansteht. Personalien, Verträge, Free Agent, wen gibt's noch? Trade-Kandidaten, so ein bisschen dieses Roundup gemacht. Also ihr seid eigentlich gut ausgerüstet für jetzt die nächsten Wochen. Und wie du gesagt hast, es kommen ja sogar 2 Folgen, auch wenn wir die dann schon aufgenommen haben vorher.
Ich müsste hier eigentlich auch das Outro starten, ne? Habe ich, glaube ich, letzten Donnerstag nicht gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere. Weil es ist ja das Ranking-Format. Es ist kein normales Donnerstag-Format. Wir machen ja auch keine News und so weiter. Aber das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.